mich war es so, dass ich halt 2020 einfach, wenn ich jetzt runtergegangen bin, ich habe einen Wein im Fass probiert, der war gerade fertig mit der Gärung. In anderen Jahren hätte ich gesagt, okay, ich bin jetzt irgendwann mal ein paar Tage nicht da, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Mhm. Und so war meine Entscheidung eher, ich komme morgen nochmal runter und probiere nochmal und treffe dann meine Entscheidung. Mhm. Das war vielleicht eher das, was ich meine.
Aufpassen, dass es fast nicht leer wird.
Hallo und willkommen zurück bei Born to be Wine. Diesmal mit mir, mit Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann und mit Johannes Hasselbach vom Weingut Gunderloch. Das Weingut Gunderloch, das liegt in Nackenheim. Und Nackenheim, das schließt direkt an diesen berühmten Roten Hang an. Ja, und darum geht's heute auch. Weine vom Roten Hang. Denn der Philipp, der hat da auch Weinberge. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ich sag nur, es wird spannend, es wird lustig, es wird ein Knaller. Also, macht euch ein Fläschchen Wein auf und genießt die Show. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja, trinken wir mal, oder? Schön, schön.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Wir haben schon was von dir im Glas, gell? Mhm. Und erzähl mal. So, du musst erst probieren. Mhm. So viel auf einmal.
Ich weiß das ja gar nicht.
Du weißt das gar nicht. Jean-Baptiste.
Surprise, genau. Ja, Jean-Baptiste. Eigentlich so die flüssige Visitenkarte von uns aus dem Weingut Gunderloch. Und seit 30 Jahren, man sieht es so an der dezenten Farbgebung, dass wir dieses Jahr ein kleines Jubiläum feiern.
Ganz dezent, 30.
Hat das nicht blinkt?
Ja, genau.
Das werden wir nochmal 40.000 Flaschen mehr
machen. Ja, aber nicht so schlecht gewesen.
Ja.
Eure flüssige Visitenkarte. Okay.
Genau. Jean-Baptiste Gunderloch heißt die Hauptperson in Karl Zuckmeyers Der fröhliche Weinberg. Wir leihen uns diesen Namen für einen traditionellen Wein aus unseren rotliegenden Weinbergen am Rhein. Harmonie von feiner Frucht und filigraner Säure. Sonst noch Fragen?
So, also wir haben schon mal geklärt, der Philipp kann lesen, das ist total gut.
Das freut mich total. Dass da so viel draufsteht. jeder hat was Neues.
Etikettendesign ist nicht dein Ding, also du kümmerst du dich nicht drum. Okay, aber jetzt Weingut Gunderloch kommt aus Nackenheim.
Genau.
Und tatsächlich kannte ich Nackenheim schon, bevor ich deine Weine kannte, nämlich genau aus diesem Grund, was der Flip da gerade vorgelesen hat, nämlich aus diesem Theaterstück,
ja,
ne?
Genau. Ja, glaube ich, geht dir nicht alleine so, dass tatsächlich wir das Glück hatten, dass wir dort, eine Hilfestellung von außen hatten von dem Dichter Karl Zuckmeyer, der in Nackenheim geboren und aufgewachsen ist und der auch eine engere Verbindung vielleicht zu uns hatte. Und aus diesem Zusammenspiel ist dann der Jean-Baptiste entstanden. Und wie gesagt, man sieht es, 30 Jahre begleitet uns der Wein. Und es ist wirklich auch der Wein, mit dem wir uns sehr stark oder identifiziert werden. Das Lustige ist, ich selbst habe mich mit dem Wein gar nicht so sehr identifiziert, weil wie ich zu Hause eingestiegen bin, ist so diese für uns auch intern quasi das einmal so dieses Geschmacksportfolio. Wir kommen eher, meine Eltern waren sehr bekannt für ihre süßen Weine. Mhm. Das Geschmacksportfolio bei uns im Weingut ist auch irgendwie umgeschwenkt auf die trockenen Weine. Und das heißt, wir hatten dann diesen Jean-Baptiste, der unser wichtigster Wein ist im ganzen Weingut seit 30 Jahren. Und irgendwie steht er so genau in der Mitte. Und ich wusste gar nicht, was fange ich jetzt damit an. Aber im Endeffekt ist es auch das der Wein, der diesen ganzen Wandel vielleicht auch am unbeschadetsten, sage ich jetzt einfach mal, überstanden hat. Der wirklich noch genauso ist, wie er war.
Mhm.
Auch vor unserer Zeit, sage ich mal, bevor wir den erfunden haben, wir haben den ja nicht erfunden, sondern diesen Stil, den gibt es in Nierstein eigentlich schon immer. Das ist so dieser traditionelle Niersteiner Stil, eine dezente, feine Restsüße. Ja, ist, glaube ich, der Wein, mit dem wir halt weltweit am meisten bekannt sind. Und es ist wirklich immer lustig, also wie Reisen noch erlaubt war und Freunde von mir in der Welt unterwegs waren, habe ich immer Fotos geschickt bekommen, wo sie den Wein überall entdeckt haben.
Ja, cool.
Also teilweise so Restaurant Central in Peru ist der allen offen Ausschank, aber auch irgendwie ein Heavy Metal Festival in Norwegen, da wird der Wein auch ausgeschenkt. Also es war echt sehr lustig, weil er wirklich auf viele Situationen anwendbar ist, auf viele Essenstische passt und irgendwie immer Spaß macht und auch irgendwie immer unsere Geschichte miterzählt. Von daher ist es, sage ich mal, ich habe mich daran gewöhnt, dass dieser Wein uns repräsentiert und wie gesagt, kommt echt gut.
Das ist ja auch lecker.
Ja.
Genau.
Ja, auf jeden Fall.
Fall, oder?
Ich meine, ich bin ja tendenziell eher ein konsequenter Trockentrinker, sage ich mal. Und das ist jetzt so, dass du hier durch die Mineralien, die drin sind, die Süße eigentlich nicht wirklich wahrnimmst, sondern du hast letztendlich einen Gaumen, einen Finish, das eigentlich ähnlich bei einem trockenen Wein auch stattfindet.
Ja.
Und dann hast du diese Leichtigkeit und das ist wunderbar. Das ist halt also auch so zum einfach so trinken perfekt.
Ja.
Also tatsächlich ist es, was du gesagt hast, wirklich, glaube ich, bei dem Wein enorm wichtig, weil sowas nur funktioniert, man denkt ja immer so ein bisschen Restsüße, da kann man vielleicht über Sachen hinwegtäuschen, da kann man Sachen darstellen, die vielleicht gar nicht da sind, aber das funktioniert eben halt nicht, sondern dieser Wein funktioniert nur halt aufgrund seiner Weinbergslagen. Ich habe das große Glück, dass mein Urgroßvater dort halt wirklich eine sehr weitreichende und weitsichtige Entscheidung getroffen hat, indem er halt eben nur diese Steillagen am Roten Hang quasi als Gründungsmasse unseres Weingutes genommen hat. Und von daher können wir dort halt auch auf so ein großes Bereich in Rotenberg, Pettental und Hipping, also alles samt, der Wein kommt nur von diesen drei
Lagen. Also er kommt gesamt vom Roten Hang.
Genau, das ist quasi der Überblick über den Roten Hang.
Ja.
Von daher funktioniert das auch nur. Wir haben, muss man auch ehrlich sagen, mal versucht, diesen Wein auch etwas größer zu machen.
Ja.
Das hast du aber sofort geschmeckt. Also das ging, hat nicht funktioniert. Das war zwar immer noch ein schöner, restsüßer Wein, der hat Spaß gemacht, aber es war halt nicht mehr diese Identifikationsfigur. Und so eine der ersten Entscheidungen, wie ich zu Hause eingeschrieben habe, war, dass, wenn wir diesen Wein wirklich als Identifikationsfigur haben, dann kann das auch nur funktionieren, wenn er eben halt wirklich nur von richtig guten Weinbergen kommt. Das heißt, die Menge ist heutzutage kleiner, als sie mal war, kommt dafür halt wirklich nur von diesen drei Spitzenlagen und der Erfolg gibt dem Wein vielleicht so ein kleines bisschen recht.
Deswegen auch kein Etikett, das noch blinkt. Genau. Da hätte er noch mal mehr Flaschen gebraucht.
Nee, konsequente Entscheidung und absolut richtig.
Ja. Was macht denn diesen Landstrich da jetzt am Roten Hang? Also der Rote Hang zieht sich ja quasi von Nierstein bis Nackenheim rüber, ne? Mit diesen unterschiedlichen...
Kleine Ecke hinten nach Schwabs wirklich raus, darf man nicht vergessen.
Okay.
Ist auch wichtig, gehört auch dazu, auch sehr schön.
Was macht denn das jetzt so besonders da, diesen Roten Hang?
Das kann man, glaube ich, ganz, ganz schwer an einzelnen Faktoren festmachen. Auch, glaube ich, kann man das auch ganz schwer nur in einer Generation irgendwie beantworten, die Frage. Es ist tatsächlich so, dass wir das seit 6 Generationen versuchen rauszufinden. Jeden Tag, vielleicht, den wir draußen arbeiten, noch ein kleines Puzzlestückchen dazu finden. Wenn du mich jetzt fragst, so wie definierst du diesen Landstrich, dann einfach durch seinen Boden natürlich, durch dieses eigenständige Gestein, das auch wirklich nur eben in diesem Bereich zwischen Nackenheim, Nierstein und Schwabsburg quasi hervorkommt, durch die Steilhänge, die direkt auf den Rhein schauen, wodurch wir sehr, sehr viel Sonne abbekommen, was in manchen Jahren ein enormer Vorteil ist, in manchen Jahren auch zu einer Herausforderung wird. Auch das definiert quasi unsere Auseinandersetzung mit diesem Weinberg, weil nicht alles immer nur gut ist, sondern man muss auch überlegen, was verändert sich, wie reagieren wir da drauf. Dieses besondere Klima, das wir haben, das auch davon geprägt ist, dass wir halt schon sehr warme Tage haben, also nie wirklich heiß. Durch den Rhein wird es immer noch ein bisschen abgekühlt, aber halt auch durch diese Randlage an diesem großen Plateau, das hinten dran liegt, sehr viel kalte Luft nachts haben, die dann in das Rheintal reinfließt sozusagen und die Weinberge abkühlt. Und das braucht man halt auch einfach für Rieslinge, dass man diese hohe Temperaturamplitude einfach hat, schön warme Tage, kühle Nächte, Aromen reifen langsam, die Säure bleibt erhalten und also, ja, all das zusammen. Und natürlich auch, glaube ich, dass der Rote Hang ein herausforderndes Region ist. Ich meine, Philipp wird da sagen, Achtung, meine Region ist auch herausfordernd. Aber
du hast da ja auch Weinberge am Roten Hang.
Ja, ein paar. Das ist ja nur Mini.
Ja, aber kannst da ja auch mitreden, wahrscheinlich, wie herausfordernd das ist, oder nicht? Ja.
Das ist es zweifelsohne und das ist sicherlich gerade dann in den Kernlagen von Pettental, Rotenberg und auch Hipping nochmal einen Tacken komplizierter, weil es halt einfach echt steil ist. Und der rote Tonschieferboden mit seiner Eigenart macht es auch nicht immer ganz einfach. Also ich habe das dieses Jahr auch leidlich erfahren, dass es, wenn es dann nass ist, auch nicht so leicht ist, damit Maschinen in den Weinberg zu kommen. Ja, ist schon speziell, aber es ist am Ende lohnt sich da jeder Schweiß, der verursacht wird, weil es ist einfach sehr, sehr eigenständig. Und ich finde, dass der Rote Hang eben das Besondere hat, dass es nur da so schmeckt. Und das ist nicht kopierbar und das ist einfach das Wesentliche, dass du wirklich Herkunft in einer so eigenen Anmutung hast, dass es halt outstanding ist. Und ich finde diese Schiefermineralität von diesem roten Tonschiefer hier in Rheinhessen, die hat so eine sehr eigene Note und hat nicht viel mit dem Schiefer zu tun, den man jetzt so an der Mosel kennt. Selbst wenn man dort auch roten Schieferboden findet, schmeckt das trotzdem anders. Und das ist sicherlich auch der Lehmanteil, der da mit noch eine Rolle spielt. Es ist wirklich Herkunft im besten Sinne. Und es ist ganz klar, dass wenn man diese Herkunftshandschrift in seine Weine schafft einzutüten, dann wird's groß. Das ist so.
Wenn man da ja entlang fährt quasi, also unten auf der Bundesstraße, so zwischen Nackenheim und Nierstein, da steht es ja auch immer schon so schön angeschrieben, Pettental und. Nur diesen roten Berg, über den du eigentlich so schwärmst, ja, oder von dem du so schwärmst, da steht nichts, ne? So eine Geheimlage oder.
Ich habe einen wichtiger Punkt. Es gibt ja den Niersteiner Roten Hangverein.
Ach so.
Und okay. Die Niersteiner vergessen manchmal, dass Nackenheim ja auch dazugehört. Und quasi okay. Die Grenze läuft genau zwischen Pettental und Rotenberg. Okay. Das heißt, Pettental ist noch Niersteiner Bereich, es gibt noch ein Pettental-Schild. Rotenberg ist Nackenheimer Bereich, gibt kein Rotenberg-Schild.
Müsst ihr euch mal mehr anstrengen,
die Nackenheimer.
Genau. Ich habe schon das angemerkt und es soll jetzt auch ein Rotenberg-Schild.
Endlich, aber okay.
Wir sind halt so ein bisschen so das ungeliebte Ort im Norden,
okay. Da
halt auch irgendwie dazugehört, aber nicht so richtig mitmachen darf. Achso. Nein, also alles gut, Roter Hang ist echt.
Ich bin ja auch wirklich jetzt in was reingestochen hier, mein
komisches Volk da.
Das sagen die Nierstellen, die Nackenheimer auch über den Nierstellen.
Ja, voll klar.
Das ist ganz normal.
Okay. Jetzt gibt's das Weingut Gunderloch in der 6. Generation, ne? Ja. Und der Gründer war eigentlich ein Banker.
Genau.
Den alle für verrückt erklärt haben, weil er hat dort jetzt Reben gesetzt, wo eigentlich jeder gedacht hat, wie bescheuert ist das denn?
Ja. Genau. Und das Erbe trage ich heute mit mir rum, sozusagen, und muss mir den Rücken im Steilhang quasi cool machen. Nee, also eigentlich war diese Entscheidung, glaube ich, wirklich eine der wirklich wichtigen bei uns in der Weingutsgeschichte, oder die wichtigste höchstwahrscheinlich, dass mein Urgroßvater, genau, damals halt sich entschieden hat, also es gab eine Bank Gunderloch in Mainz, also das hieß, meine Familie hat immer wirklich viel Geld gehabt. Und er kam dann auf die grandiose Idee.
Wollte ich sagen, Fettgeld. Das passt wahrscheinlich auch.
Und er kam dann irgendwann auf die grandiose Idee, kurz vor seinem Ruhestand sozusagen, diese Bank zu verkaufen und von dem Gewinn Weinberge zu holen. Das allein, glaube ich, war damals schon eine kleine besondere Situation. Er hat halt eben nicht Weinberge geholt, die damals vielleicht eher so im Allgemeinen als hochwertig angesehen wurden, weil es halt dort, wo er sich rein verguckt hatte, halt sehr steil und sehr steinig ist. Das heißt, steil, man muss härter arbeiten. Steinig bedeutet, man erntet weniger. Ja. Und das haben nicht alle verstanden. Aber ich glaube, jetzt heute, 6 Generationen später, kriegt man da schon die Idee, warum, was da der Hintergrund dieser Entscheidung war. Und
deine wichtigsten Weinberge sind also an diesem Roten Berg.
Genau.
Und du sagst, du wirst dein ganzes Leben brauchen, um diesen Roten Berg zu verstehen. Jetzt erklär mir das mal.
Soll man nicht einfach mal einer trinken?
Ja.
Vielleicht geben wir dann ein Gefühl von
dir. Aber das Glas leer machen, frei machen.
Dann hat sich die Frage erübrigt.
Schauen wir mal, ob das sich in einem Schluck schon ertastet. Also 2016er Jahrgang, was natürlich wunderbar ist, weil jetzt da, glaube ich, ein schönes Trinkfenster
sich öffnet. Und ich glaube, man erkennt auch Ähnlichkeiten zum 2016er Jahrgang von dem, was wir da gerade draußen in Weinbergen sehen. Auch 2016 ein super feuchtes Jahr mit sehr, sehr viel Peronospora-Problemen. Am Ende aber ein Jahrgang, der wirklich jeden Aufwand, den man reingesteckt hat, glaube ich, echt gedankt hat, weil es wirklich ein ganz, ganz toller Jahrgang ist. 2016, jetzt so beginnt er sich langsam zu öffnen. Wir haben ihn jetzt ganz frisch aufgemacht. Ihr seht, unsere Weine sind ja alle aus überzeugendem Schraubverschluss auch verschlossen. Das heißt, der Wein braucht jetzt eine kleine Minute mal Verschnaufspause im Glas, aber wird sich dann auch immer weiter öffnen. Und jedes Mal, wenn man dran schluppert, quasi eine andere Facette vom Rotenberg zeigen.
Wieso machst du das mit dem Schraubverschluss? Gibt es ja andere Winzer, die sitzen unter anderem hier am Tisch, die da irgendwie sagen...
Ich weiß auch nicht, wen er meint, Philipp.
Die da irgendwie sagen, also so eine großes Gewächs, doch nicht ohne Korken.
Ja.
Oder? Sagst du doch so ähnlich.
Ja. Ja, ja. Nee, aber das ist auch, ich meine, das ist ja auch gut und diese unterschiedlichen Ansichten sind ja auch echt wichtig. Bei mir wiederum, mein Vater war ja schon so ein bisschen Visionär. Der hat diese Entscheidung schon vor über mittlerweile 23 Jahren getroffen, dass wir wirklich die komplette Produktion, jede Flasche Wein mit Schrauber verschließen. Mhm. Er hat es damals aus einer Frustration raus gemacht, weil wir einfach, ich meine, den Wein, du probierst ihn, er ist sehr vielschichtig, aber er ist sehr leicht. Er ist überhaupt nicht laut, er ist keine Wuchtbrumme. Und es ist eigentlich so, wie wir den Roten Hang verstehen und den Rotenberg insbesondere, dass er halt diese Gratwanderung zwischen Ausdruck, zwischen Kraft, die aber nicht über Alkohol definiert wird, und aber auch so einer gewissen Leichtigkeit und Eleganz und immer so ein noblen Understatement halt abbildet. Und dann haben wir eine Zeit lang halt leider in Deutschland nur quasi die Reste von Korken geliefert bekommen, die keine andere Nation haben wollte. Und dort hatten wir halt schon recht große Einfluss durch diesen
Korken. Also jede zweite Flasche hatte Kork,
so ganz ungefähr, so viel war es nicht, aber jede dritte oder vierte vielleicht bei Teilfüllungen. Und das war halt dann einfach die Entscheidung meines Vaters, dass er gesagt hat, wir machen hier uns ein Jahr Weinbergsarbeit, wir machen uns ein Jahr Arbeit im Keller, wir schicken dann diesen Wein zu einem Liebhaber irgendwo am anderen Ende der Welt, der freut sich vielleicht 10 Jahre auf diesen Wein, macht ihn auf und ist komplett enttäuscht. Genau. Und das ist eine Sache, die wir irgendwie nicht quasi für uns haben wollen, aber wir wollen das auch nicht, dass unsere Kunden das haben. Und das ist kontrovers und Philipp und ich haben da auch schon viel miteinander geredet und diskutiert und auch probiert. Klar hinterfrage ich das auch immer wieder. Ich denke mir, wie wird der Wein sich jetzt zeigen, wenn er einen Korken hätte? Und aber auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz viele Momente, wo ich sage, ich bin so froh, genau jetzt, dass dieser Wein eben mit Schrauber verschlossen ist, weil er eben halt keinen Einfluss von einem quasi anderen Material zulässt. Okay. Und wir sind halt im Keller so ziemlich Freestyle. Das heißt, wir lassen passieren, was passieren will. Wir probieren möglichst wenig einzugreifen. Und dann ist es für uns dieser Moment, wo der Wein eingepackt wird in ein möglichst sicheres. Also wir geben ihn aus unseren Händen. Wir können nichts mehr tun, um ihn zu beeinflussen. Und dann soll er halt möglichst sicher beim Kunden ankommen. Das ist die Idee hinten dran. Wir haben aber auch dadurch, dass wir das jetzt schon über 20 Jahre machen, auch einen gewissen Erfahrungsschatz, wie das reift. Und ich meine, das ist jetzt auch 5 Jahre quasi fast auf der Flasche. Und hat irgendwie jetzt, gibt mir nicht das Gefühl, dass der irgendwie sich unnatürlich entwickelt hätte. Also.
Nee, also ich bin mit allem, was du sagst, ganz bei dir. Und es ist in der Tat so, dass es tatsächlich eine Zeit gab, wo die Korkqualität schon an den Rand des Wahnsinns getrieben hat. Mhm. Das ist mittlerweile aber Gott sei Dank besser. Und am Ende ist es so, ich muss halt ein bisschen anders mit umgehen. Mhm. Das heißt, ich würde jetzt den Wein tendenziell eher karaffieren, wenn ich ihn jetzt so für deinen Abendgenuss quasi
vorher hätte gesagt,
okay, lüft den mal ein bisschen aus und dann geht das wunderbar. Mhm. Und insofern alles nachvollziehbar und ja, Diversität macht das Leben spannend. Genau. Deshalb Naturkork und Drehverschluss durchaus okay.
Wie harmonisch ihr hier schon miteinander seid. Unglaublich.
Ja, also, obwohl er vom Roten Hang ist, nicht aus dem Brunnegau, was auch schon so in der Vergangenheit immer wieder mal zu Worten geführt hat.
Ist das so, dass die da vom Roten Hang, viele Weinberge am Roten Hang haben, da so nach Westhofen so mit einem Lächeln gucken und sagen? Mal so,
die haben das lange gemacht.
Ja, ne, gell?
Irgendwann
hat sich mal gedreht.
War es dann plötzlich Augenhöhe und das ist auch ganz gut so.
Ja. Was sagen wir denn jetzt hier zu diesem Wein, Philipp? Da musst du mal was sagen.
Was sagen wir denn?
Ja, was sagen wir denn?
Mensch,
so schlimm.
Ich finde, dass er kräutrig ist in seiner Aromatik und ich finde, dass dieses Filigrane und Leichte aus 2016 einfach halt auch wunderschön strahlt. Dann kommt so eine dunkle Würze, die dann so in die Salzigkeit übergeht am Gaumen. Und das ist dann auch wirklich rote Hangprägung pur. Aber was halt beeindruckend ist, ist die Finesse, die er hat. Das ist jetzt, glaube ich, auch so einer der Sonderpunkte für Gunderloch, dass einfach dieses delikate, feingliedrige, trotz dieser warmen Lagen einfach im Wein drin ist. Das ist das, was mich begeistert, wo ich sage, boah, das ist schon gut. Und das ist auch vom Weinbergsmanagement und dem Keller darauf folgend irgendwie sicherlich eine eigene Linie. Wenn man jetzt so andere Weine aus dem Roten Hang probiert, die kommen häufig mehr über die Kraft. Und ich finde, Johannes hat da einen tollen Ansatz gefunden, dass er irgendwo sich zwischen diesen beiden Welten bewegt. Und das
schmeckt viel, aber ist trotzdem ganz leicht irgendwie, genau. Oder? Kann man das so?
Ja, definitiv. Und das werde die Flasche sehr gerne hier lassen und rege an,
freue ich mich aber sehr,
quasi mal die nächsten Tage nachzuprobieren.
Was mich interessieren würde, wäre das Thema, es wird ja viel diskutiert über das Thema Lesezeitpunkt. Ne? Gerade in den warmen Jahren, von wegen, du musst früher lesen, wie auch immer. Aus meiner Sicht, wenn du zu früh bist, du hast keine physiologische Reife, ist auch schwierig. Und gerade in Nierstein ist das ja ein Thema. Ne?
Auf jeden Fall. Definitiv.
Und wie würdest du für euch definieren, wie du dran gehst?
Also ich meine, was du eben gesagt hast, trifft es genau auf den Punkt, dass wir diese physiologische Reife halt erreichen müssen und dass die, finde ich, auch sehr, sehr wichtig ist, wobei es dann teilweise da auch so Abstufungen gibt. Also ich ernte lieber 5 Minuten vor 12 als 5 Minuten nach 12, weil ich finde, wenn du wenn du quasi Riesling ist ja wirklich so eine Diva. Mhm. Und wenn du einen Tag
mir zu spät... immer erst um eins, weil dann ist die Mittagspause rum.
Genau, nicht um 5 nach 12 zurückzukommen.
Verstehe. Weil das so eine Diva ist.
Ja, aber ein blöder Witz.
Die Entscheidung, wann man die Trauben endgültig abschneidet, ist, glaube ich, mit die schwierigste Entscheidung und die einflussreichste Entscheidung, die wir treffen, weil irgendwann, wenn du den Weinberg gewürdigt hast, dann zeigt er sich. Dann hast du als Winzer, du kannst es natürlich immer irgendwie überspielen und irgendwelche Aromatisierungen machen oder du entscheidest dich halt für den Weg dieses zurückhaltenden Weinmachens, dann kommt der Weinberg durch. Aber der Moment der Ernte ist halt wirklich so dieser Moment, wo du darüber entscheidest, wie sieht die Zukunft des Weines aus. Das hört sich jetzt an wie eine Einzelentscheidung, aber im Endeffekt sind es halt eine Summe von ganz vielen Entscheidungen, die wir über die Vegetation treffen. Das heißt, ich kann
nicht... Jeder Weinberg anders ist? Oder
jeder Weinberg anders ist und vor allem halt, wenn man jetzt gerade am Roten Hang sich mal vorstellt, wie das da aussieht, da ist es über die letzten Jahre schon viel, viel wärmer geworden, auch viel, viel trockener geworden. Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich ernte meine Trauben früher und dann habe ich dieses Problem des Klimawandels ausgedingst, sondern man muss halt wirklich auch so diese ganze Strategie, die man im Weinberg fährt, auch daraufhin anpassen. Richtig, dann macht es Sinn, früher zu ernten. Aber ich kann jetzt nicht einfach alles machen, wie sonst immer und einfach nur 2 Wochen früher rausgehen und dann habe ich quasi verstanden, was ich mache. Sondern du musst wirklich so jede einzelne Entscheidung, wie fängst du an mit dem Rebschnitt, wie behandelst du den Boden, welche Begrünung wählst du, wie arbeitest du mit der Trockenheitsthematik, machst du Kompost, machst du keinen Kompost.
Und trotzdem ist es doch aber, wenn du jetzt darüber sprichst, wann gehst du raus, doch aber liegt ja immer auch am Wetter und am jeweiligen Jahr.
Klar, das ist dann die spannende Komponente, die wir halt eben nicht kontrollieren können. Also aufs Wetter haben wir leider zum Glück auch keinen Einfluss. Ja. Aber das ist natürlich, das kann nachher auch alles wieder durcheinander schmeißen. Wir haben jetzt eine sehr anspruchsvolle Außenbetriebssaison hinter uns, wo wir wirklich uns graue Haare, also alle...
Ja, ich hatte schon leider. Also das war nicht Wetter dieses Jahr.
Ja, aber das war wirklich, also ich war jetzt bei jeder Spritzung auch mit dabei und willst du nicht so häufig haben, aber du musst halt darüber, über den gesamten Verlauf der Lese einfach der Vegetation überlegen, was mache ich jetzt, um halt am Ende zum richtigen Zeitpunkt die Traubenreife zu bekommen.
Im Moment ist es doch so, wenn wir draußen unterwegs sind, es rattert doch die ganze
Zeit. Logisch.
Man ist gedanklich, ist man schon an den Prozessen der Ernte. Wie geht man mit was um?
Die erste Frage war, wann fängst du an, wie wir uns hier getroffen haben?
Ja. Und es ist irgendwie, ich liebe das ja. Ich finde das ja mega geil, die Zeit, wo du, das ist ja dann was Kreatives, wo du nicht nur auf Basis von wissenschaftlichen Fakten, sondern auch aus dem Bauch raus viel entscheiden musst. Und das ist, also es gibt viele, die sagen, Herbst ist irgendwie immer schlimm. Ich find's herrlich. Es ist die schönste Zeit in unserem Beruf.
Du freust dich jetzt schon.
Klar ist es viel Arbeit, aber es ist, man gestaltet so viel in der Zeit und geht dann immer alles gut, okay, aber dafür hat man dann auch den ein oder anderen Erfolgsmoment und dieses Jahr wird's hartnäckig. Diese Entscheidung, von denen du gerade gesprochen hast, wann erntet man?
Ja.
In so einem Jahr, das weiß ich jetzt schon, dann hat die permanente Sorge, dass man zu früh ist, wenn man reingeht. Ja.
Und dann aber auch, dass man, wenn es knallt, halt nicht die Leute da hat.
Ja, ne? das wird schon schön. Das wird
Fahrt ihr jetzt schon jeden Tag durch die Weinberge und guckt mal so ein bisschen,
probieren ist jetzt noch nicht so wirklich angesagt, weil es
ganz schön säuerlich alles.
Aber gucken und tatsächlich mittlerweile fange ich an, so meine Runden zu drehen und das ist wirklich dann einfach mal nur so spontan, einfach mal draußen 2, 3 Dinge angucken, drüber nachdenken, reflektieren und weiter geht's. Ich habe mittlerweile muss ich mir auch die eine oder andere Notiz machen, weil ich mir das immer alles behalten kann. Mhm. Aber so die eine oder andere Entscheidung, wie ich manches im Herbst lösen will, ist schon jetzt auch getroffen.
Ist jetzt schon getroffen.
Und die kann natürlich revidiert werden, wenn sich das alles anders entwickelt. Aber ja, also wir steuern ganz zielgenau auf die heißeste Phase des Jahres hin. Und wenn wir die gut wuppen, dann hat sich all die Mühe gelohnt und das ist ja letztendlich auch das, du arbeitest da 10 Monate drauf hin oder 9 Monate und dann möchtest du auch
loslegen, reinholen
und möchtest auch den Erfolg ernten und möchtest gern einfach so auch die Belohnung haben für die Arbeit, die du da reingesteckt hast und jetzt tun wir noch einen Moment uns ausruhen und dann geben wir Gas und dann wird's richtig gut. So, wir haben übrigens einen neuen Wein im Glas, auch ein 2016er.
Sehr schön.
Westhofener Riesling.
Diesmal aus Westhofen so.
Die Westhofener Rieslinge sind meistens von da.
Macht sich heute so beliebt.
Ich wusste natürlich vom Johannes, dass er an den Jahrgang 16 dachte für heute. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringe ich auch einen 16er mit. Ich wollte es zwar eigentlich von der Reihenfolge anders machen. Ich habe nämlich auch einen 20er Westhofener dabei, um einfach mal so cool zu sehen, wie so 16 und 20 nebeneinander, was passiert mit so einem Wein über die Zeit. Und hier haben wir jetzt halt dieses wunderschöne Pendant, roter Tonschiffer, roter Hang, Kalksteinboden von Westhofen. Das sind einfach ganz unterschiedliche Texturen, die im Wein entstehen. Ganz anderes Mundgefühl.
Ganz anders, ja.
Und beides nebeneinander hat brutal seinen Reiz. Das ist ja auch der Grund, warum ich einen Niersteiner Riesling mache, neben dem Westhofener Riesling, weil ich das so liebe, dass man diese Herkünfte so wirklich rausarbeiten kann.
Du hast ja gesagt, du hast in Nierstein auch Weinberge. Was machst du denn anders in Nierstein als jetzt in Westhofen?
Nix.
Ah ja.
Das ist ja der Kick. Die Schwierigkeit ist, wenn du 30 Kilometer entfernt wohnst, immer den permanenten Blick drauf zu haben, was gerade aktuell Sache ist. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich morgens mal in Nierstein anrufen muss, was heißt denn eigentlich für Wetter gerade, wenn wir jetzt in Westhofen losfahren, mit dem Traktor fahren wir 40 Minuten, bis wir in Nierstein sind und wenn dann feststellt, ja, geht gar nicht, ist nass oder wie auch immer, dann ist es auch doof. Also das heißt, die Entfernung macht es nicht einfach. Und wenn wir jetzt drüber über die Weinbergsarbeit sprechen, dann ist es natürlich so, dass so die Basics sind schon sehr, sehr vergleichbar von dem, was wir machen. Und natürlich ist aber das Thema Erntezeitpunkt eins, was wichtig ist, wo man natürlich auch deutlich früher dran sind wie jetzt bei uns in Westhofen.
Ach, also ja.
Wir sind die Reife ist einfach einen Tacken früher in Nierstein und wir sind normalerweise bei uns noch in der Burgunderlese. Wenn wir dann irgendwann denken, hoppla, jetzt müssen wir mal gucken, was Nierstein macht.
Was das so ist, also ist in Nierstein.
Und es ist auch so, dass du erstmal Erfahrung sammeln musst, um überhaupt zu verstehen, was die richtige Handhabe ist. Und ich mache das jetzt seit dem Jahrgang Tamtrim 2014, also jetzt dann doch schon der 7. Jahrgang dann jetzt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich das schon verstanden habe und dass es irgendwie auch Sinn macht. Also ich finde, die Jahrgänge 19 und 20 waren die bisher besten beiden Niersteiner Jahrgänge von uns. Ich glaube aber, dass es trotzdem jetzt schon wieder nicht vergleichbar ist dann mit dem Thema Rodenberg und dem vorderen Roten Hang, weil unsere Weinberge sind quasi nach der Kurve, da wo sich der Rote Hang Richtung Süden dreht, in Ölberg und Orbel.
Okay.
Und beide Lagen sind nochmal anders als dieses Kernstück vorne, was vorne direkt am Rhein sitzt. Die sind sicherlich nochmal komplizierter, aber vielleicht auch dann nochmal eine Nummer besser. Also nochmal aufregender.
Aber ist das nicht verrückt? Es ist ja eigentlich, der Rote Hang ist ja gar nicht so groß, ne? Und wie sich dann der nochmal so unterteilt in so ganz, wenn du sagst, das unterscheidet sich komplett und du sagst, oh, der Rotenberg, da werde ich mein Leben dran rumknabbern, ne? So, die anderen sagen, Pettental ist irgendwie, also das ist ja, also auf ganz kleiner Fläche ja, eigentlich so ganz viele verschiedene. So, aber jetzt sind wir ja aber mal in Westhofen, ne? Sag mal was zu dem Wein. Kannst du alles zurückgeben. Ja.
Also ich finde es wirklich jetzt allein vom ersten Reinriechen, vom ersten Annähern an den Wein einfach echt wieder faszinierend, dass wir hier über die gleiche Rebsorte reden, die keine 40 Kilometer voneinander entfernt sehr wahrscheinlich wächst und einfach so einen komplett anderen Footprint, so eine komplett andere Identität widerspiegelt. Da muss man sich auch erst irgendwie rantasten, da muss man erstmal sich in das Thema Riesling reindenken. Das ist am Anfang vielleicht auch etwas komplex für viele, aber ich finde es wirklich einfach diese, dass du so eine Identität widerspiegeln kannst, dass es auch nicht verfälscht. Also klar, man kann alles irgendwie überdecken, aber so wie wir arbeiten, dass halt wirklich so diese, hier reden wir wirklich über ein herausragendes Stück Boden, das gewürdigt wird von einem Winzer. Und, und das ist das, wofür wir als Familie arbeiten, das ist, wofür der Philipp als Familie mehrere Generationen einfach schon am Arbeiten ist. Und dass das funktioniert, dass du dann so eine, ja, ich kann es einfach wirklich nur als so als Kalkwein, als diese straffe, dieses konzentrierte, so wie so ein kleines Kraftpaket empfinde ich das immer, aber mit unheimlich viel Facetten.
Das aber auch ganz fein.
Ja,
also
genau.
Also auch nicht breit.
Kraft, nicht Muskel, nicht Muskel, nicht so Bodybuilder, sondern eher so halt so ein Leichtathlet vielleicht, ne? Der, so ein Marathonläufer, wo wirklich so viel Energie einfach drinsteckt. Und das finde ich schon irgendwie auch faszinierend. Der Rodenberg zeigt es für mich auch, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist einfach wärmer, das ist dunkler, das hier ist sehr fokussiert und ich finde es einfach wirklich faszinierend.
Ich finde es auch geil. Das auch mal so nebeneinander jetzt zu probieren, das finde ich richtig cool.
Und man muss sagen, das ist im Moment in einem wunderschönen Trinkfenster. Das ist also so, die erste Aufgeregtheit der Jugend ist weg.
Genau. Mhm.
Aber ganz selbstverständlich kommt er daher auch frisch und hat immer noch so ganz zarte Hefenoten drauf. Also ist eigentlich jetzt, also 16er Westhofener Riesling kann man jetzt mal machen.
Ortswein, ne? Darf man nicht vergessen. Also jetzt
ja, wobei, ist jetzt fünf Jahre alter Ortswein. Ja, sind ja mittlerweile so weit in unserer Klassifikation, dass wir das sogar abgegradet haben. Das sind ja heute Weine, die aus ersten Lagen. Das heißt also Premier.
Wohl dem, der das damals so gekauft hat.
Premier Cru-Qualitäten. Und wir haben tatsächlich aber auch hier dann nochmal einen Schritt gemacht. Als wir die Klassifikation so entschieden haben, haben wir natürlich auch in diesem Wein, der schon immer schwerpunktmäßig aus dem Moorstein kommt, aber da haben wir nochmal so ein bisschen einen Teil abgeschnitten im Cuvée, nämlich der Teil, wo es dann so ein bisschen noch fruchtopulenter war. Der heutige Westhofener, der 20er, seit 18 ist das so, der ist noch karger, noch puristischer und einfach spielt deshalb dann noch in einer Etage höher. Ne? Das ist also eine Entscheidung, die dann strategisch gefallen ist. Und aber vom Grundsatz her, wenn wir jetzt Westhofen 16 und gleich Westhofen 20 verkosten, reden wir dann immer noch 80% der Weinberge sind die gleichen.
Ja.
20% sind abgeschnitten worden nochmal und sind im Prinzip eine Etage tiefer.
Wie, wenn du jetzt sagst, das hast du dann oder da habt ihr dann entschieden, dass das jetzt eine erste Lage ist. So, wie geht denn das überhaupt? Jetzt mal so für mich als Verbraucher. Da kann ja nicht einfach jetzt der Winzer sagen, so, jetzt ist das mal ein großes Gewächs.
Jetzt werden wir dann eben nicht umhinkommen, auch mal über den VDP zu sprechen.
Ja, genau.
Es ist eben so, dass die ganze Lagenklassifikation ja eine privatrechtliche ist, nämlich die des Vereins der Prädikatsweingüter. Und wir haben begonnen, Ende der 90er Jahre Weinberge zu klassifizieren. Wir haben damals angefangen mit den großen Lagen und dann in einem zweiten Schritt irgendwann auch die erste Lage definiert. Jedes Anbaugebiet für sich und jedes Anbaugebiet auch mit leichten Nuancen in der Unterschiedlichkeit, um einfach der Herkunft gerecht zu werden. Und wir in Rheinhessen haben eben festgestellt, dass es eine große Schwierigkeit für uns wäre, wenn wir diesen Premier Cru-Bereich, die erste Lage, so umsetzen, dass wir ausschließlich auch mit Lagennamen-Nennungen arbeiten würden, hätten wir über 100 weitere Lagennamen aufs Etikett gebracht. Und ich glaube, das hätte niemandem geholfen.
Hätte keiner mehr verstanden, keiner mehr zurechtgefunden.
Und es gibt eben dieses wunderschöne Tool, wie es zum Beispiel auch in Burgund genutzt wird, dass man eben die besten Gemeinden, die Leitgemeinden eben halt auch in einer Kategorie als Premier Cru, als erste Lage eben benennt und dann dadurch die Möglichkeit hat, auch mal eine Lage mit einer anderen zu vermählen. Und
deswegen aus ersten Lagen.
Genau,
okay,
genau.
Verstehe.
Und dadurch sind wir in unseren Sortimenten schlank geblieben. Das heißt, es gibt dann ein Niersteiner Riesling, ein Nackenheimer Riesling und darüber dann die großen Lagen, die Grand Crus, und da wird es dann auch wirklich willenlos detailliert. Und die ersten Lagen stehen aber natürlich immer für das Beste, was aus so einem Ort kommt. Das heißt, ein Niersteiner Riesling, der muss selbstverständlich aus den klassifizierten Stücken im Roten Hang kommen. Das gibt's gar keine Frage. Und ein Westhofener Riesling eben entsprechend aus den besten Lagen des Dorfs. Und nach meinem Verständnis ist es auch für mich selbstverständlich, dass Westhofener Riesling auf der Basis von einem Moorstein eben daherkommt, um einfach diese Güte zu haben.
Okay.
Und so erklärt sich das. Die Klassifikation ist hochkomplex, nicht wirklich kompliziert. Ein Thema, wenn man sich da en Detail drin verliert, kann man auch trefflich drüber streiten. Letztendlich soll es eine Orientierung sein, wie wertvoll und spannend einzelne Herkünfte sind. Und ich glaube, das gelingt uns mit der Klassifikation allemal. Mhm. Und viel hochtrabender muss man es dann auch gar nicht sehen, weil am Ende geht es um den Wein. Der Rotenberg, den wir hier stehen haben, das ist ein Rotenberg. Und dass der jetzt großes Gewächs heißt und aus einer großen Lage kommt, am Ende erklärt der Wein das selbst.
Schon, aber jetzt so als Verbraucher, also ich war jetzt gerade mal ein paar Tage am Gardasee, ne, da ist natürlich tatsächlich, wenn da deutsche Weine stehen und die haben da diesen Adler und da steht eben drauf großes Gewächs und aus ersten Lagen oder du weißt, das ist ein Ortswein, das kannst du ganz gut zuordnen. Ja. Jetzt aus den anderen Ländern, wo es das jetzt nicht so gibt, so eine, da ist das, wird's halt schnell unübersichtlich für mich, wenn man sich nicht auskennt.
Das ist halt das Grundproblem, dass oft jede Anbauregion, manchmal auch Länder, eigene Länder eben entsprechend ihre eigene Regelwerke haben. In der Tat ist es so, deshalb gibt es ja nicht umsonst auch diese vielen Studienmöglichkeiten in Sachen Wein, also die SAT und wie die alle heißen, weil man einfach sich intensiv damit beschäftigen muss, wenn man wirklich international sich mit Etiketten auskennen können sollte. Und da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze, ob das jetzt irgendwelche Reservas und sonst was sind oder ob es eben eine Lagenklassifikation ist, ob es eine Weingutsklassifikation ist. Gibt ja ewig viele Ansätze. Und deshalb sage ich, am Ende geht es um den Wein.
Genau.
Und am Ende geht es auch um diese ganz banale Frage, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht?
Ja.
Und ich bin der Meinung, man sollte das nie als Hauptthemenpunkt, wenn man über den Wein spricht, nehmen, wie der bezeichnet ist, sondern man sollte eher versuchen, sich in den Wein reinzudenken, was habe ich da vor mir, warum ist das so? Mhm. Und dann kann man in der Spurensuche, warum schmeckt der so, komme ich dann vielleicht auf irgendein Thema, sei es Klassifikation oder sonstiges.
Mhm, und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir das als eine Art Leitplanke eben haben, dass aber es gibt einfach kein System, was alles perfekt erklärt. Wir haben in Rheinhessen, glaube ich, ein System gefunden, was unsere Region sehr gut darstellt und erklärt, aber das muss auch nicht überall hinpassen. Und aber im Endeffekt, wie der Philipp gesagt hat, es ist quasi ein Indikation, ein Leitplank. Am Ende ist es aber egal, ob auf dem Rotenberg großes Gewächs steht oder auf dem Moorstein großes Gewächs steht. In der Kombination Moorstein-Wittmann weiß man einfach, das steht für etwas, genauso bei Rotenberg und uns. Und es ist eher ein Tool, um sich zu orientieren. Aber man darf da nicht einen Anspruch haben, dass es alles zu 100% perfekt erklärt.
Also man muss halt seine Hausaufgaben machen. Also oder wie ihr wollt sagen, ich muss halt meine Hausaufgaben machen, wenn ich mich da demnächst so ein bisschen... Ne? Aber es ist ja schön, jetzt
sind... Ich glaube, bei all deinem Understatement, du bist da schon ziemlich weit.
Meine Philipp, wie nett heute. Was willst du trinken? Aber wo wir jetzt gerade mal hier bei diesen Klassifikationen sind, da können wir ja jetzt auch mal über ein VDP sprechen, weil das ist ja ein Berührungspunkt von euch beiden auch. Du bist quasi der Nachfolger von Philipp, oder? Als Vorsitzender des VDP Rheinhessen.
Ich gieße so. Das dann mal so aus, gell?
Ja, das tut mir zwar in der Seele weh, aber ja, okay.
Das passt schon.
Was machst du anders als der Philipp?
Warum machst du das nicht? Die viel schönere Frage.
Okay, na also.
Weil was ich anders mache, ist im Endeffekt eigentlich nur, glaube ich, haben uns beide dafür entschieden, diesen Job und diese Position zu übernehmen, die auch mit einer ganzen Menge Arbeit daherkommt.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch viel Arbeit.
Weil wir halt auch irgendwie an etwas glauben und dass wir auch an diesen Verband und an diese Inhalte, die wir darstellen, glaube ich, dass wir da sehr, sehr viel drauf setzen. Und wir arbeiten möglichst gut uns die aktuellen Thematiken, die uns betreffen, ab. Beim Philipp war das sehr stark von der Klassifikation auch zum Beispiel geprägt, auch von dem Thema Qualität. Einfach auch diesen Verband fit für die Zukunft zu machen, was du, glaube ich, ganz gut hinbekommen hast. Und
waren 15 Jahre Arbeit.
Nee, aber auch einfach so auf die aktuellen Bedürfnisse anzupassen und dort halt auch nie den Kernpunkt von dem, was wir eben machen, auch zu vergessen. Für mich ist jetzt vielleicht das Thema Klassifikation nicht mehr ganz so aktuell, wobei ich das nicht so ganz weiß. Vielleicht wird es doch wieder aktuell durchs Weingesetz. Aber zum Beispiel habe ich mir das Thema der Nachhaltigkeit und Ökologie halt sehr stark auf den Fokus gesetzt, weil ich glaube, dass wir da auch viel auf der einen Seite Verantwortung haben, weil wir sind eben landwirtschaftlich geprägte Familienbetriebe, die seit vielen Generationen von der Erde, von dem Acker, von dem Weinberg leben.
Ja.
Das heißt, wir wollen auch, dass die nächsten Generationen noch davon leben kann. Das heißt, wir haben eine Verantwortung gegenüber uns selbst, gegenüber unseren Familien, gegenüber unseren Weinbergen. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir auch eine große Chance einer quasi positiven Beeinflussung. Wir haben ja Wein auf dem Tisch stehen, wir reden darüber. irgendwann denkst du auch darüber nach, wie ist denn dieser Wein entstanden? Mhm. Was hat sich der Winzer dabei gedacht? Wie ist er mit den Herausforderungen umgegangen? Und das heißt, das Thema, wie gehen wir mit der Natur um, ist zwangsläufig ein Thema. Und wenn wir es halt eben schaffen, den VDP-Adler oder die Flasche Wein, die wir auf den Tisch stellen, damit quasi auch aufzuladen und das quasi auch dann über alle Gäste, die an einem Tisch sitzen, zu multiplizieren, glaube ich, dann haben wir da auch eine Riesenchance, quasi auch Leute zu inspirieren. Ganz einfach. Also diese Idee weiterzugeben. Und das fand ich schon auch unheimlich wichtig. Mhm. Und wir sind Gründungsmitglied vom VDP. Das heißt, wir waren über 100 Jahre.
Dein Opa oder dein Vater? Ach so,
genau, also der Karl Wunderloch, ne, über den wir eingangs gesprochen haben.
Jean Baptiste. Genau. Okay.
Und das heißt, natürlich haben wir auch eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Verband. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mich gelangweilt habe und mir überlegt habe, was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Freizeit?
Darüber konnte ich ihn einfangen.
Da kommt langweilt sich eh nur zu Hause.
Ja, nee, mir war klar, dass er da schlecht Nein sagt. Ich muss aber sagen, ich wollte ihn unbedingt als Nachfolger. Also insofern,
warum?
Ja, weil es einfach jemand ist, der die Fähigkeit hat, zu integrieren. Ein kluger Kopf ist, auch ein Stratege ist und so ein Verein braucht eben sowohl eine Persönlichkeit, die mhm. letztendlich auch vorangeht, als auch jemand, der auch immer wieder alle zusammenbringt. Mhm. Und ich glaube, da hatte Johannes große Fähigkeiten in dem Bereich und die Verantwortung, die er selbst gespürt hat, jetzt dann da reinzugehen in der Historie, in der Familie, war natürlich ein Tool, um dann halt irgendwie sagen, hier, Johannes.
Das hat der Philipp übrigens ganz geschickt gemacht. Ja? Wir waren zusammen auf einer Geschäftsreise und haben, was halt Winzer so machen, dann auch natürlich intensiv probiert
klar,
und
richtig.
Intensiv getrunken. Und dann war es halt auch etwas später. Und dann hat der Philipp mal so einen Beisatz gesagt, ja, ne, und übrigens, das wäre ganz cool, wenn du quasi mein Vize wirst. Und dann habe ich das einfach mal so, ja, erstmal gedacht, er macht einen Scherz und dann wird es halt immer konkreter, aber es ist tatsächlich so, dass diese Entscheidung halt auch gereift ist und das reifen muss.
So ein Stundenzettel. Schön, du bist mein Vize.
Nee, aber...
Ich habe früh genug angefangen, es musste vorbereitet werden. Okay. Wir haben da schon 2-3 Jahre drüber geredet, bevor es so weit war.
So, okay. So, und jetzt im Moment geht es ja vor allem um das neue Weingesetz. Das würde mich mal interessieren. Was kommt denn da jetzt dabei raus?
Ja.
Du bist ja auch noch im VDP, das muss man jetzt mal kurz noch mal sagen, du bist ja auch noch im VDP engagiert, nämlich im Bundesvorstand, richtig?
Ja, genau. Ich bin Vizepräsident im Bundesverband nach wie vor.
Okay.
Insofern noch nicht raus aus dem Spiel.
Ja.
Zum Glück.
Und ja, neue Weingesetzgebung. Ich sag mal so, das Schöne an der neuen Weingesetzgebung ist, dass wir endlich in Deutschland unsere Qualitäten über die Herkünfte definieren und letztendlich die Einzellage, also die kleinstmögliche Benennung, geografische Bezeichnung, als das hochwertigste jetzt verankert haben im Weingesetz. Mhm. Das ist positiv, dass das so ist. Wir leben das eh schon privatrechtlich seit 30 Jahren, aber
jetzt müssen es alle machen.
Jetzt ist das auch im Gesetz verankert. Mhm. Natürlich sind die Kriterien, die angelegt werden, sehr, sehr weich aus dem Blickwinkel von uns, die da sehr extrem unterwegs sind.
Okay.
Das muss natürlich auch so sein, weil natürlich auch in der Basis und bei den günstigeren Weinen irgendwo ja auch Möglichkeiten entstehen müssen.
Hat ja auch nicht jeder ein großes Gewächs
ja,
dastehen,
und,
ne?
Und insofern ist natürlich der Spielraum groß und es wird am Ende daran liegen, wie man das dann auch tatsächlich lebt. Mhm. Das wird somit das Spannende sein. Und wir haben so ein bisschen Sorge, dass Dinge, die wir uns aufgebaut haben, nämlich das Thema der Begriff großes Gewächs für den großen trockenen Wein und so, das sind jetzt Dinge, die plötzlich auch im Blick der Weingesetzgebung sind, ob man die nicht irgendwie allgemein zugänglich im Gesetz verankert und uns damit als VDP-Güter ein Stück weit vielleicht was von unserer konsequenten Haltung, die wir bisher gelebt haben, wegnimmt und wir wieder anfangen müssen, uns neu wieder zu definieren. Weil
es dann verwaschen wird,
genau,
weil quasi jeder
genau,
sagen kann, so das ist mein bester Wein, den nenne ich großes Gewächs.
Und eben halt
oder?
Dann die einzelnen Merkmale so nicht eingehalten sind, wie wir es uns vorstellen.
Und das kannst du natürlich in so einem kleinen Verband von 200 Weingütern, wir arbeiten da alle auf ein Ziel hin, wir sind da sehr eng miteinander, tauschen uns viel aus, können uns auch gegenseitig kritisieren, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, pass auf, dieses Jahr ist es leider nicht erfüllt es nicht den Standard eines großen Gewächses, dann wird er eben auch nicht als großes Gewächs auf den Markt kommen.
Ist dir das schon mal passiert?
Das ist ganz am Anfang tatsächlich mir auch schon passiert.
Okay,
ja.
Und boah, blöd, oder?
Das ist ja nicht schön. Und aber innerhalb von 200 Weingütern oder beziehungsweise in unserer kleinen rheinhessischen Region, dann kennen wir uns alle so gut, dass wir uns das halt auch mal sagen können und das dann auch funktioniert. Aber wenn du jetzt halt sagst, du schaust dir ganz Weindeutschland an, 20.000 Betriebe und dann musst du irgendwelche Regelungen finden, die halt...
Wer das kontrolliert quasi, ob es
ein Wie kannst du das kontrollieren, genau. Und welche Maßstäbe legst du an und auch was sind die Werte, die dahinter stehen? Diese Gefahr, dass das am Ende so ein bisschen verwässert wird oder nicht nur ein bisschen, sondern die Gefahr, dass es verwässert wird, ist relativ groß. Und deswegen ist es halt auch jetzt quasi an uns, dafür uns stark zu machen, dass es halt eben, dass unsere Sichtweise auch gehört wird. Dass halt das, was wir seit 20 Jahren, wenn ich von wir rede, dann meine ich in VDP, aufgebaut haben, eben halt auch nicht einfach nur uns aus der Hand genommen wird, sondern quasi das die Basis ist, auf der sich das entwickelt.
Und
das wird spannend.
Das wird spannend, um es ja.
Einfach so zu sagen.
Wann wird das kommen, das neue Weingesetz?
Ja gut, im Prinzip ist das im Kern schon verabschiedet. Es geht jetzt um die Ausgestaltung. Und dazu, da sind dann wieder die Regionen selbstverantwortlich, diese Ausgestaltung entsprechend zu entwickeln. Und das braucht natürlich Zeit. Das braucht viele Sitzungen und Diskussionen in der Weinbaupolitik. Und jetzt ist das alles so auf dem Weg und wir werden sehen. Also wir sind, uns geht so als VDP, wir sind total gesprächsbereit und wollen gerne mitgestalten und haben natürlich aber schon auch das Interesse, dass es eine Anerkennung dessen gibt, was wir jetzt die letzten Jahre getrieben haben und nicht nur sozusagen der Steigbügelhalter waren für eine Geschichte, die dann am Ende
alles wieder verwäscht, was es bislang gibt.
Und das hoffen wir halt, dass das nicht passiert. Wir sind ja vom Grundsatz her gute Dinge. Es gibt sehr viel Verständnis und auch Anerkennung für uns. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wir dürfen jetzt auch nicht den Fehler machen, dass wir sagen, nur der VDP ist das Allertollste. Um Gottes Willen, es gibt auch Weingüter, die nicht im VDP sind, die große Weine machen. Insofern muss man einfach jeden Marktteilnehmer fair anerkennen als das, was er ist und gucken, dass man gemeinsam Lösungen findet. Das ist halt, diese großen Kompromisse haben natürlich immer ihre Gefahren. Das ist halt so.
Jetzt gibt es ja auch gerade in Rheinhessen tolle Weingüter, die nicht im VDP sind. Warum sind denn die nicht drin?
Wir haben in Rheinhessen ja dafür diese wunderbare Gruppierung um Maxime Herkunft Rheinhessen, die letztendlich all die Winzer vereint, die diesen Qualitätsgedanken haben, diesen Herkunftsgedanken haben und letztendlich so eine Klammer gefunden, um die besten Betriebe zusammenzubringen. Man muss einfach ganz klar sehen, dass der VDP schon eine Nische ist mit sehr eigenständigen Vorstellungen. Zum Beispiel reden wir über einen Rebsortenspiegel, den wir erfüllt haben wollen. Also wir möchten, du musst mindestens 35% Riesling haben, mindestens 60% traditionelle Sorten, wo dann die Burgunder noch reinkommen und so weiter. Du musst Erträge einhalten. Also es gibt ein sehr komplexes Regelwerk, was wir uns selbst gegeben haben. Und das macht es nicht jeden Betrieb, der gut arbeitet, möglich, dann auch Mitglied zu werden. Aber wir wachsen ja langsam und bedächtig, aber wir gewinnen immer wieder auch neue Mitglieder hinzu. Es ist so, glaube ich, im Fluss. Und ich glaube, beim Johannes wird es jetzt in Rheinhessen ähnlich weiterlaufen, wie das in meiner Zeit auch war. Wir gucken uns die Betriebe an, wir gucken, dass wir im positiven Austausch sind und wir werden auch wieder neue Mitglieder haben, oder?
So. Auf jeden Fall. Ja. Und versuchen, am Zahn der Zeit zu bleiben, auch dort zu überlegen, was passiert um uns rum. Man kann es aber auch immer nicht anhand von einem Jahrgang entscheiden, zum Beispiel, das ist auch noch wichtig. Ne? Es gibt immer mal Winzer, die wirklich einen grandiosen Jahrgang abliefern, wo dann alle drüber reden. Das kriegen wir natürlich auch mit und schauen uns das an, aber warten halt auch auf so eine gewisse Entwicklung ab, ne? Weil es kann ja auch dann immer sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Manche sagen, ich möchte groß werden, ich möchte viel Menge machen. Andere sagen, ich möchte klein bleiben und möchte eher diesen Familienbetrieb weiterentwickeln. Und auch da muss man einfach schauen, dass eben wir auch ein Kreis sind, der sehr viel Zeit miteinander verbringt, dass wir zueinander passen müssen. Dass die persönliche Komponente auch eine Rolle spielt. Dass
wenn
es halt
du
auch
den
einfach,
nicht magst, kommt er nicht rein.
So kann man es nicht sagen, aber er muss von seinen Grundideen halt auch schon zu uns
passen. Man muss auch fairerweise sagen, also wir sind schon von den Persönlichkeiten ist das sehr, sehr heterogen, was der Kolibé zu bieten hat. Absolut. Also insofern kann man
ich muss den, ja mal ein bisschen sticheln, Leute. Das gehört
den,
dazu.
Den Vorwurf kann man uns nicht machen, dass wir quasi so ein Freundeskreis-Club sind, der so niemand rein ist. So
es sind schon ganz verschiedene Betriebe drin. Ne? Das macht das ja eigentlich auch aus. Jetzt haben wir noch gar nichts zu diesem wunderschönen Wein gesagt, ja, aber mein Glas ist schon wieder leer.
Das, spricht für sich. Das ist also der Jahrgang 20 jetzt von Westhofen. Mhm. Und ja, die Idee heute war einfach mal den gleichen Wein aus zwei unterschiedlichen Jahrgängen auch um mal die Entwicklungskurve mal anzuschauen. Und wir haben natürlich jetzt mit 20, das ist natürlich ein reiferes, gehaltvolleres Jahr, das merkt man den Wein auch an, hat schon ein bisschen mehr Struktur noch und lebt im Moment natürlich von seiner jugendlichen Frucht, die nicht brutal laut ist, aber die deutlich spürbar ist. Und am Gaumen wird's kandig, salzig, aber er kandet schon auch so ein bisschen. Also es ist schon so ganz zart, vielleicht so eine ganz zarte tanninige Struktur da, wo du sagst, okay, das ist die Jugend, der ist jetzt noch nicht so, dass du kannst den jetzt trinken, kannst sagen, okay, aber eigentlich ist es so, er ist noch nicht in der perfekten Harmonie, dass so wirklich jedes Rädchen ins nächste greift. Und das, finde ich, ist bei 16 der Fall. Mhm. Da haben wir jetzt einfach, der hat einfach so schon so diese jugendliche Zeit hinter sich gelassen, so die Pubertät ist vorbei, keine Pickel mehr im Gesicht, sondern irgendwie, ja, schöner einfach. Mhm. Ne? Und nichtsdestotrotz sind so junge Weine trotzdem immer wieder auch ein Erlebnis. Ja. Haben natürlich auch ihrs, auf jeden Fall.
Ja. Und gerade der 20er Jahrgang, finde ich, ist halt immer so eine so eine Tiefenentspanntheit, die ich da irgendwie rausschmecke. Das ist, wie es der Philipp auch gesagt hat, überhaupt nicht laut. Es ist trotzdem präsent, es ist fruchtig, es ist da, aber überhaupt nicht überbordend und überhaupt nicht vorlaut. Und das ist halt, glaube ich, so eine Qualität vom 2020er Jahrgang, der in seiner ganzen Vegetation, also so was mein Gefühl zumindest, irgendwie so ein bisschen ausgeglichener war als die Vorgängerjahrgang 19, 18 extremst trocken, sehr herausfordernd. Und 20 hatten wir zwar auch nicht super viel Regen, aber wir hatten immer den Regen genau dann, wenn die Weinberge quasi danach gelechzt haben.
Okay, jetzt machst du so tolle Weine und wolltest eigentlich gar kein Winzer werden?
Ursprünglich nicht sofort. Also das war auch eine Entscheidung, die erstmal gereift ist, sage ich mal. Also meine Eltern hatten da nie irgendwie Druck aufgebaut. Ich habe zwei Schwestern, beide auch interessiert am Wein gewesen. Mhm. Ich hatte dann gedacht, okay, ich habe nicht den Druck, ich mache das, was mir gefällt. Ich habe dann BWL studiert und hatte gedacht, ich mache mir ein einfaches Leben und folge quasi den Fußstapfen meines Urgroßvaters und werde auch in diese Richtung Banker, Betriebswirtschaft was machen.
Ich mache mir ein einfaches Leben, ich werde Banker.
Und habe mich aber nie vollständig von dem Betrieb wirklich gelöst, sondern immer zu Hause mitgearbeitet. Habe dann auch nach meinem Studium so das Gefühl gehabt, ich muss noch nicht sofort anfangen zu arbeiten und bin dann ein Jahr um die Welt gereist, aber natürlich durch Weinregionen und habe dann immer in Weingütern gearbeitet, zusammen mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau waren wir da ein Jahr unterwegs, war wirklich eine richtig tolle Zeit und habe dort dann in anderen Ländern einfach so eine ganz andere Sichtweise auf die Thematik Weinbau bekommen. Mhm. So, wenn ich so ans Kind zu Hause, an die Weinlese denke, da muss immer gearbeitet werden, es hat viel geregnet, der Boden war matschig, man musste rausgehen, Trauben abschneiden, die Eltern waren meistens schlecht gelaunt, weil sie gestresst waren. Ja. Und dann auf einmal kommst du nach Australien, arbeitest da in einem Keller und dann ist da der Winzer und spielt abends noch Gitarre, es wird Bier getrunken. Das hat eine ganz andere...
Endlich mal kein Wein.
Ja, aber diese Entspannung, die auf einmal so und jungen Leute, die Bock hatten. Und das hatte ich zu Hause nicht so gesehen. Nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist ja auch alles da. Ne? Also da ist ja wirklich auch diese, ich habe es nur anders wahrgenommen gehabt.
Weil dein Vater war ja auch schon sehr erfolgreich eigentlich. Ne?
Und der hat halt auch genau gewusst, was er wollte und hat auch dementsprechend das Weingut so geführt. Und deswegen war vielleicht dieser kurze Tritt nach draußen und dann wieder zurück, glaube ich, für so diesen Perspektivwechsel auch, glaube ich, echt ganz gut. Und ich habe ja, wie gesagt, zwei Schwestern.
Ja.
Eine war quasi die Nachfolgerin im Keller als Winzerin, hat in Geisenheim studiert. Ich bin ja Quereinsteiger. Und während ich dann durch die Welt getingelt bin, hat sie sich quasi in den falschen Mann verliebt, sozusagen.
Nämlich in den Herrn Jurčić.
Genau. Eigentlich nur zum Praktikum nach Österreich gegangen.
Einmal nach Österreich, nie wieder heimgekommen.
Also schon...
Manche Moselmädchen in Rheinhessen auch passiert.
Genau. Aber im Endeffekt ist es halt auch so, die Familiengeschichte wiederholt sich bei uns. Also das Weingut hat immer quasi uns die Lebenspläne durcheinander geschmissen. Okay. Und das gehört auch dazu. Macht's auch, glaube ich, spannend, weil es dann auch im Endeffekt halt keine Vernunftentscheidung war, sondern eher auch eine Bauchentscheidung war, zu Hause dann doch einzusteigen. Habe nach wie vor einen extremst engen Kontakt natürlich nach Österreich. Also wir arbeiten da sehr eng zusammen, tauschen uns super viel aus, nicht nur gedanklich, sondern tatsächlich auch mit Trauben hin und wieder. Und deswegen finde ich es jetzt sehr schön, dass wir auch mal kurz einen Wein aus dem Kamptal probieren, beziehungsweise keinen Wein, sondern einen Sekt. Ich weiß ja, dass der Philipp ein Faible für Schaumwein hat.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, bringe ich den mal mit.
Könnte man so sagen. Aus der Wachau ist das jetzt,
gell? Ja, Kamptal.
Aus dem Kamptal.
Genau.
Ist sie in Langenlois dann
irgendwo? Genau.
Okay.
In Langenlois gelandet am Kamp. Wir haben jetzt hier einen grünen Berliner Brüt Natur.
Wow.
Im Glas. Das heißt wirklich keine Restsüße, wirklich ganz purer Wein.
Sau lecker.
Da wir mit unserem Sektprojekt noch nicht so weit sind, wie ich gerne wollte, ist das immer so mein Haussekt sozusagen, den ich gerne zeige. Und einfach, ja.
Was gibt es zu deinem Sektprojekt? Das habe ich noch gar nicht gehört. Erzähl.
Ich hatte ja, mein Vater war wirklich so wie der Riesling. Magier vielleicht, keine Ahnung, da wusste er wirklich ganz genau, was er da machen möchte. Und dann habe ich meine ersten Versuche zu Hause mit Rotwein, Versuch mit Spätburgunder, bin grandios gescheitert. Also das ist okay, aber das ist nicht das, was es eigentlich sein sollte. Und mittlerweile sind wir so weit, es ist auch nicht unbedingt viel besser geworden, was wir mit Spätburgunder als Rotwein versucht haben und sind jetzt auf dem Weg, dass wir dort auch mit Sekt arbeiten, weil ich das unheimlich spannend, faszinierend finde, auch einfach diese Filigranität, dieses Energetische, was das einfach hat, ist eher so mein Stil, was mir Spaß macht. Und deswegen sind wir jetzt dort mittlerweile im zweiten Jahr auf der Hefe mit unserem ersten Pinot Noir Sekt. Mal schauen, wie viele Jahre noch kommen.
Gibt es schon eine Entscheidung, wie das Kind heißen wird?
Nein, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Da müssen wir erst noch ein bisschen probieren. Aber das ist tatsächlich also sehr basic von der Behandlung auch. Also wirklich eher viel Zeit, weniger Einfluss und weniger Shishi, sondern wirklich einfach ein sehr straighten, lange gereiften Sekt. Und wird aber, glaube ich, leider noch ein, zwei Jährchen dauern. Bis dahin trinken wir gerne bei den Jutschitsch.
Was heißt das, wie das Baby heißen soll?
Wie der Sekt heißen soll.
Ach, wie der Name des
Sektes. Der Name ist
ja, okay.
Was steht auf dem Etikett?
Ja, alles gut. Okay, verstanden. So, jetzt, aber wenn du hast gerade gesagt, ihr tauscht auch Trauben. Achso, ja, Entschuldigung, genau. Sag mal was zum Sekt.
Es ist, wenn jetzt Veltliner als Rebsorte ist ja jetzt nicht unbedingt die typischste Rebsorte der Welt für einen Schaumwein.
Naja.
Und spannend, die Art und Weise, wie das hier gelungen ist. Diese Finesse, die Eleganz, die Leichtigkeit und die knallige Säure irgendwo unter einen Hut zu bringen. Tolles Aromenspiel, unheimlich animierend.
Ja.
Also du hast sofort Lust, weiter zu trinken. Und insofern, cooles Teil, absolut. Also
habe ich auch noch nie getrunken, grünen Veltliner als Sekt. Ne?
Ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt damit auch noch nicht wirklich großartig auseinandergesetzt habe. Auf jeden Fall, das ist mal sehr gelungen.
Ja, ja. Lecker.
Geht mir genauso. Ist auch immer wieder also einfach eine Inspiration, dort halt auch mal sich quasi in der Familie auszutauschen, komplett andere Situationen im Kamptal, ganz andere Böden, aber trotzdem merkt man halt, da gibt's dann in der Philosophie und in der Idee, wie man hinter einem Produkt steht, halt auch immer wieder sehr viel was verbindet. Selbst wenn man es nachher im Ausführenden vielleicht leicht anders macht, eine Entscheidung leicht anders trifft, aber einfach dieser Austausch, dieses Miteinander reden, miteinander verkosten, miteinander probieren, ausprobieren, einfach sehr viel bringt.
Auch also jetzt musst du das aber mal ganz genau erzählen, weil du hast ja eben schon angesprochen, ihr tauscht Trauben. So, und das kommt daher, dass du eigentlich angefangen hast, ganz crazy Experimente zu machen, weil du Herkunften so schmeckbar machen wolltest, sag's mal so.
Kennenlernen wollte. Weil ich halt wirklich schon immer auch mitgearbeitet habe zu Hause, aber nie so wirklich in diese Ebene eingestiegen bin, was jetzt die Weinberge ausmachen. Ich bin damit aufgewachsen. Wir hatten immer den Roten Berg und deswegen ist er quasi für mich nie irgendwie, ich hatte mir nie diese Fragen gestellt und dann ausgelöst vielleicht auch durch diese Weltreise, wo ich ja halt in vielen verschiedenen Regionen gearbeitet habe, habe ich mir dann angefangen, halt diese Frage zu stellen oder die Aufgabe gestellt, diesen Weinberg halt wirklich kennenzulernen. Und zwar nicht einfach, indem ich von meinem Vater übernehme, was er quasi gemacht habe, sondern ich wollte es einfach mit einem weißen Blatt Papier anfangen und mich dieser Sache selbst nähern, auch mit viel Experimentieren, viel Ausprobieren. Mhm. Meine Schwester und ihr Mann und ich, wir sind auch so immer sehr arg im Austausch. Es war kurz vor der Ernte, war ich bei ihnen zu Besuch. Der Max von Kuno, auch ein toller Kollege von der Saar, war zeitgleich dort. Er ist der Trauzeuge der beiden, also wirklich eine sehr enge Verbindung.
Ja.
Und wir haben dann kurz vor der Lese uns zusammen die Weinberge angeschaut, sind spazieren gegangen, haben probiert und haben gesagt, und wann fängst du an zu lesen? Worauf wartest du? Was ist das, was du noch sehen willst? dann hat meine Schwester irgendwann so auf Spaß gesagt, ja, ich weiß, ich bin jetzt nicht mehr zu Hause am Rotenberger, wenn du zu Hause bist, schick mir doch bitte mal ein paar Trauben rüber. Ich möchte genau das gleiche Erlebnis haben. Ich möchte auch deine Entscheidung nachvollziehen können. Und dann habe ich so lapidar gesagt, nee, weißt du was, ich schick dir keine Tüte, sondern ich schick dir gleich eine ganze Kiste und dann kannst du quasi aus 500 Kilogramm Trauben kannst du dann bei dir ein Stück Heimat in deiner neuen Heimat ausbauen.
Ah ja, cool. Ja,
das war so die eigentlich diese Schnapsidee im ersten Moment, dass wir sagen, das funktioniert und es wird bestimmt cool.
Ja.
Und der Max hat dann natürlich auch noch gleich gesagt, er möchte da mitmachen, war natürlich klar. Und dann kam halt diese Idee, dass wir einfach, weil wir auch selbst diese Fragen gestellt haben, was definiert unsere Arbeit, was definiert unsere Historie, ist die Historie eher ein Bonus oder ist es eher eine Herausforderung, die wir halt mit uns rumschleppen, weil du auch durch Historie natürlich auch vieles vergessen kannst. Ne? Und das war genau das, was wir wollten. Wir wollten uns wieder dieser Sache völlig frei lernend nähern und haben dann die Idee gegründet, sozusagen Trauben auszutauschen und zwar im Kreis. Das heißt, ich bin in den Rotenberg gegangen, habe 1500 Kilo geerntet, was auch nicht wenig ist, was man auch, das fehlt einem am Ende auch.
Das ist auch ein Investment.
Gerade in so in ertragsschwachen Jahren und haben dann das in drei Chargen aufgeteilt, jeweils 500 Kilo. Eine ist nach Österreich gefahren worden, eine ist an die Saar gefahren worden und die anderen beiden Weingüter haben das gleiche System gemacht. Das heißt, am Ende hatte ich 500 Kilogramm Schatzhofbergtrauben, 500 Kilogramm Rotenbergtrauben und 500 Kilogramm Heiligensteintrauben. Und die haben wir dann bei uns im Keller ausgebaut mit einem abgestimmten Idee, also die unsere Philosophie war, dass wir gesagt haben, wir wollen dort halt nicht aromatisieren, wir wollen nicht eingreifen, wir wollen nichts verändern, sondern wir wollen eigentlich so diese Herkunft herauskitzeln.
Um zu gucken eigentlich, welchen Einfluss hat der Keller?
Genau. Eigentlich eher, was ist das verbindende Element? Was ist dieses gemeinsame Vielfache, was wir nachher herausarbeiten können? Es ging gar nicht so sehr um den Keller. Wir haben aber in dem Prozess gemerkt, dass tatsächlich der Ort der Gärung, der Ort, an dem der Wein entsteht, einen viel größeren Einfluss hat, als wir uns das anfangs gedacht haben. Das war vielleicht so diese Überraschung. Wir wollten quasi unsere Weinberge besser kennenlernen und überlegen, wie verhalten die sich in anderen Kellern, haben aber gemerkt, dass eigentlich der Keller nachher auch ein ganz, oder sagen wir es mal so, einen nicht unmaßgeblichen Einfluss hat. Hat sich am Anfang so ein bisschen komisch angehört, fanden vielleicht auch nicht alle so wirklich toll, dass wir das thematisieren, weil vielleicht auch eher so, es war ja immer so dieses Terroir, das Terroir ist alles. Aber ich glaube, dass wenn man sich diese Idee des Terroirs, der Herkunft, wie ich es eigentlich viel schöner finde, anschaut, dann spielt da ganz viel rein. Und es ist natürlich der Mensch, der die Trauben begleitet. Es ist auch natürlich der Ort, an dem die Trauben quasi von Rohprodukt zu Wein werden. Es ist die Gärung ist ein Prozess, der ist vom kompletten Chaos geprägt. Du weißt nicht, was bei rauskommt. Du kannst es so in der gewissen Weise mit deiner Arbeit führen, aber du kannst, also natürlich kannst du es kontrollieren, aber wir wollen es ja nicht kontrollieren. Wir wollen ja, dass die Natur ihre Arbeit macht, dass eben die Natur sich ausdrückt und nicht quasi das, was wir wollen.
Ja.
Und da war das wirklich so ein Aha-Effekt zu merken, dass auch der Ort, an dem die Gärung stattfindet, einen gewissen Einfluss hat. Es ergibt auch völlig Sinn, weil ich meine, du hast einen grandiosen Keller, den pflegst du, seit Generationen wird er von deiner Familie bewirtschaftet. Der ist einfach auch, also so sehe ich es, vielleicht siehst du es anders, aber das ist ein integraler Bestandteil von dem finalen Produkt. Der Ort, an dem quasi ein Wein erwachsen wird, indem er vom quasi Kinderzustand von der Traube, quasi wie die Kinderstube, die ist prägend. Die Genetik ist prägend, die Kinderstube ist prägend. Mhm. Und so sehe ich es auch beim Wein. Und es wäre auch quasi komisch, das nicht zu betrachten, finde ich, weil dann müssten wir uns ja gar nicht diese, warum pflegen wir diese alten Weinberge, diese alten Weingüter, halten wir das am Leben?
Aber du hast dann sogar angefangen und hast gesagt, jetzt willst du es genau wissen und hast dann Wein vergären lassen im Rotenberg selbst.
Genau, ja, das war dann der nächste Schritt.
Das ist schon ein bisschen crazy, oder?
Das ist cool.
Oder? Schon irgendwie.
Also mein Vater fand das in dem Moment vielleicht gar nicht so cool, weil er gedacht hat, was macht der da eigentlich gerade? Hat er irgendwie was getrunken? Oder für mich war das dann auch irgendwie klar, dass halt, nachdem ich gemerkt habe, der Keller hat einen gewissen Footprint, natürlich auch klar war, dass der Weinberg ja auch, also oder beziehungsweise ich wollte rausfinden, was passiert ohne den Keller.
Ja.
Und bin deswegen dann rausgezogen mit einem kleinen mobilen Keller, habe mir eine kleine Presse geholt, die ich quasi transportieren kann, die ich mit einem Blasebalg quasi so eine Luftpresse quasi verwenden kann, habe ein Gärgefäß im Weinberg eingegraben, also schon so ein bisschen esoterisch, aber irgendwie auch, ist ja nicht verkehrt, ne? Man möchte lernen, man möchte herausfinden und haben dann diesen quasi ein Pop-up-Weingut im Weinberg quasi gemacht, cool, zwar homöopathische Mengen, also das ist überhaupt nicht dafür gedacht, das irgendwie zu verkaufen, sondern es geht wirklich um das Lernen und haben das dann, hab das dann draußen quasi gemacht und hab dann erwartet, das wird jetzt total verrückt.
Und?
Das wird total crazy, das wird ein verrückter Wein, so richtig so natural.
Und?
Es war komplett anders, es war ganz anderes, war unheimlich klar, fokussiert, unheimlich reduziert, aber sehr, sehr transparent. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich lerne gerade den Weinberg nochmal ganz anders kennen. Mhm. Dann war natürlich die nächste Idee, okay, wir ziehen im ganzen Keller raus. Ne? Das ist so cool, alle Tanks raus. Geht natürlich nicht.
Ja.
Was wir seitdem tatsächlich machen, ist, dass wir quasi im Weinberg Hefekulturen züchten. Das heißt, wir machen zwar dieses System, das nenne ich Virgo, also vergoren im Rotenberg, ganz ohne.
Mhm.
Also, ne? starten quasi kleine Hefekulturen draus im Weinberg mit unserer mobilen Presse. Das ist immer so der Job für die Praktikanten. Die finden das unheimlich spannend und das macht auch einen Riesenspaß. Und dann stehen so kleine Glasballons überall in den Rebzeilen, wie so kleine Molotow-Cocktails sieht es aus. Und die fangen dann an zu gären.
Okay.
Und dann nehmen wir das quasi mit heim, um dort damit dann quasi die ungefähr dann 4-5 Tage früher geernteten Hauptcharge damit zu beimpfen. Das heißt, wir probieren quasi diesen Keller-Footprint ein bisschen nach hinten zu stellen
und bisschen zu reduzieren.
Und dem Weinberg mehr Aufmerksamkeit zu geben, wobei mir natürlich völlig klar ist, dass nachher die Gärung und dass der Wein trocken wird durch diese Hefeflora passiert, die im Keller ist. Das ist völlig klar. Aber so dieser erste kleine Push.
War der Wein nicht trocken, den du im Weinberg hast vergären?
Absolut, genau. Okay. Aber trotzdem ist es ja so, diese Hefegeneration, die bei uns im Keller sind, 6 Generationen oder sogar darüber hinaus, die sind unheimlich kraftvoll.
Ja.
Die hinterlassen einfach auch einen Teil dieser Gunderloch-Idee, Geschmack.
Ja.
Das will ich nicht übertünchen, aber ich möchte trotzdem diesem Weinberg einfach noch ein stärkeres Gewicht mit reingehen.
Das machst du aber auch, gell? Du hast auch Moorsteinhefen.
Wir haben damals 2006 und 2007 hat mein immer noch heutiger Kellermeister Georg das als Diplomarbeit gemacht in Geisenheim und hat wir haben also aus Kirschspiel und aus Moorstein Fässern Hefen isoliert.
Mhm.
Die wurden dann bewertet, begutachtet, wie auch immer und am Ende waren es 4 Stämme, 2 Kirschspielstämme, 2 Moorsteinstämme, die wir dann auch weiter vermehrt haben und gesagt haben, das ist eine spannende Basis, um eigenständige Hefekultur zu haben.
Mhm.
Trotzdem ist es heute so, mir ist es am sympathischsten, wenn das alles von selbst passiert.
Ja.
Diese Hefestämme, die eingefroren lagern, können uns aber helfen, wenn mal eine Gärung nicht zu Ende geht. Eben das letzte bisschen Zucker zu vergehen, dann kann man eben die nochmal, muss man natürlich ein bisschen mühsam, weil wir sie von Ackerplatten runterkratzen müssen und vermehren müssen. Und dann können wir die aber einsetzen, um im Prinzip so die Restgärung eben entsprechend dann laufen zu lassen. Und es war auch hochgradig spannend zu sehen, wie breit das ganze Thema aufgestellt ist. Also dieses Thema Kellerflora existiert zweifelsohne, aber wir haben allein aus dem Moorstein über 16 verschiedene, ganz unterschiedliche Stämme isoliert. Heißt also, es ist nicht so, dass jetzt da irgendwie die Wittmannsche Hefekultur aus dem Keller da das Spiel übernommen hätte, sondern das kommt schon dann auch aus dem Weinberg. Und das ist auch nachweislich so, dass es natürlich im Biobereich eine größere Rolle spielt, weil eben weniger Hefen abgetötet werden.
Okay.
Und insofern ist das nach wie vor für mich wichtig, dass ich spontan vergäre, also mit den traubeneigenen Hefen, wohl wissend, dass natürlich gerade im Holzfass auch Hefe überleben vom Vorjahr.
Ja.
Und eben entsprechend, wenn das Medium Most wieder da ist,
wieder aktiv,
auch wieder in Aktivität kommen. Also das ist ganz klar. Insofern ist das ein sehr komplexes Thema.
Ja.
Also es ist nach meiner Meinung auch nicht so, dass die Wissenschaft da bis heute wirklich ganz
absolut
dran gestiegen ist, was da abgeht.
Mhm.
Das ist so ein kleines Mysterium eigentlich.
Ja.
Du merkst es ja allein, wenn draußen auf einmal, du hast eine ruhige Herbstphase, dann kommt ein Gewitter und auf einmal geht im Keller eine ganz andere Gärdynamik ab. Das ist ja nicht so, dass man das irgendwie einfach nur an so messbaren Faktoren wie jetzt Temperatur oder sowas festmachen kann, sondern das ist auch mit Luftdrucksystemen sehr wahrscheinlich. Keine Ahnung, wie der Philipp gesagt hat, wir sind da gerade noch nicht mal am Anfang, das wirklich zu verstehen. Und das macht ja auch diese Mystik aus.
Kannst du auch sehen, in der Zeit vom Vollmond, da gärt's wie blöd.
Ja.
Das ist immer die beste Gärzeit. So kurz vorm Vollmond, da ist richtig Action.
Okay.
Weil halt unheimlich viel Energie aus der Erde
Das ist dann fast die Frage, wer das dann, also so, aber die Ernte legt man eben nicht danach, dass das dann gut gärt, sondern das legst du wirklich nach der Reife der Trauben, oder spielt auch sowas eine Rolle?
Wetter, Traubenreife. Also es ist am Ende so, es gibt eine ganze Reihe an Parametern, es gibt aber so Keys, wo du sagst, die sind am allerwichtigsten, weil sonst funktioniert das einfach nicht.
Ja, okay.
Das ist auch das Spannende, dass wir halt eben am Ende, haben alle wissenschaftlichen Hintergrund, haben das gelernt, am Ende ist es aber, die letzte Entscheidung ist meistens eine Bauchentscheidung, die du halt auf Basis von Wetter, Erfahrung, Gefühl einfach dann triffst. Mhm.
Du sagst gerade, ihr habt das alle gelernt, das stimmt auch, aber du hast erstmal was anderes studiert und dann... Hast du eine Winzerausbildung? Nein,
genau, das musst du mal genau. Eine Wirtschafterausbildung. Das ist quasi das, was nach der Winzerausbildung käme. Mhm. Die wurde mir quasi anerkannt und ich habe dann nochmal quasi in eine Ausbildung draufgesetzt, wobei die nicht alle umfassend ist und auch es hat einfach mal das Bild so ein bisschen komplettiert.
Aber irgendwie warst du dann doch so eine Art Quereinsteiger, ne? So ein bisschen.
Ja, also das schon. Also ich fühle mich auch eher als Quereinsteiger als gelernter Winzer. Also trotzdem ist es ganz gut. Ich meine, ich habe dann auch nochmal überlegt, ob ich jetzt nochmal nach Geisenheim gehen möchte und dort nochmal studieren, aber am Ende ging das dann auch nicht, weil mein Vater dann leider erkrankt ist und ich musste dann quasi zu Hause einsteigen und quasi tatsächlich die Arbeit auch machen. Aber am Ende war das vielleicht auch genau richtig so, also, weil ich so halt nicht mit so einem technischen Ansatz rangehe, sondern tatsächlich eher auch quasi mich eher auf Erfahrung und das, was ich sehe, was ich schmecke, was ich auch teilweise einfach fühle, dann als Entscheidungsparameter heran.
Und wie war der Übergang von deinem Vater? Da waren ja dann zwei Überzeugungstäter so ein bisschen am Werk, oder?
Ja, also ich sag mal, das ist, glaube ich, in vielen Familienbetrieben immer eine sehr spannende Zeit, der Generationswechsel. Ich will natürlich alles besser machen und meinen Kindern es viel einfacher machen, wenn sie mal irgendwann hoffentlich zu Hause einsteigen, aber ich glaube, das ist eine Illusion. Bei uns muss man vielleicht auch sagen, es war eine gewisse Sondersituation, dadurch, dass mein Vater erkrankt ist und dann auch für ein Jahr nicht zu Hause war und quasi mir gar nicht helfen konnten, war das vielleicht auch für mich ein sehr intensives Jahr. Ich musste reinspringen, hatte quasi nur Telefonsupport von meinem Vater und von meiner Schwester. Und dann hat sich mein Vater glücklicherweise wieder erholt, hat dann noch 3 Jahre mit mir zusammengearbeitet im Keller. Aber ich glaube, so dieses Jahr war halt, das war auch noch das Jahr 2013. Ja, das war nicht das einfachste Jahr. Mhm. Und das heißt, auf einmal stehst du im Keller und musst Entscheidungen treffen. Und dann ging halt einfach viel über Gefühl. Über was sehe ich, was habe ich so das Gefühl? Bestimmt Sachen anders entschieden, als mein Vater es gemacht hätte. Aber nachdem er dann wieder glücklicherweise zurückgekommen ist, haben wir zusammen probiert und er fand das richtig cool. Und ich glaube, das war
offen.
Und das war für ihn schon so auch ein Aha-Moment und er hat mir dann auch später dann irgendwann mal gesagt, weißt du, ich habe es ja im Endeffekt auch komplett anders gemacht als seine Großeltern. Ne? Mhm. Und da hat er vielleicht auch so ein bisschen realisiert, okay, es geht nicht komplett in die Binsen, es funktioniert dann doch irgendwie. Und aber auch so, glaube ich, dieser Punkt war wichtig, auch zu realisieren, dass vielleicht um uns rum die Welt sich verändert hat. Mhm. Und das heißt, auch wir uns verändern müssen. Und ohne da den Entscheidungen meiner Eltern auch zu nahe zu treten, aber sie haben in ihrer Zeit quasi alles für das gemacht, so wie sie es
in der Zeit richtig war.
Ja. Genau. Aber und diese Generationswechsel sind echt immer schwierig, weil ich glaube, dann entscheidet sich, in welche Richtung so ein Betrieb sich entwickelt. Entweder man macht blind alles weiter wie vorher, was auch gut gehen kann. Bei uns war es aber eher so, dass wir halt gemerkt haben, oder dass halt einfach gerade am Roten Hang eine sehr heiße, trockene Gegend auf einmal andere Maßstäbe wichtig geworden sind und es eben nicht mehr um das Maximum der Reife ging. Mein Vater war immer am glücklichsten, wenn die Trauben so richtig goldgelb und so lila Bäckchen bekommen haben und dann war alles gut.
Ja.
Und auf einmal haben wir gemerkt, nee, das geht halt fast in die falsche Richtung. Mhm. Ne? Und die Säure geht runter, der Alkohol geht enorm hoch. Und wie wir es vorhin schon hatten, das entscheidest du, aber kannst du nicht korrigieren, indem du einfach nur die Trauben früh abschneidest, sondern du musst ja schon ganz am Anfang anfangen, du musst die ganzen Weinberge umerziehen, du musst eine ganz andere Strategie fahren. Und für dieses Gefühl, für dieses Umdenken war dieses Jahr, das ich da alleine quasi verbracht habe, glaube ich, echt wichtig gewesen. Ja. Danach war ich natürlich unheimlich froh, dass ich das Wissen von meinem Vater wieder anzapfen konnte und sagen kann, hilf mir mal.
Aber es hat ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein wahrscheinlich gegeben, dass man in so einem Jahr das auch
aus der Verzweiflung gewachsen, sage ich mal. Ja. Aber am Ende, klar, hat man gemerkt, es funktioniert und es geht. Auch jetzt, das ist ja jedes Jahr auch so. Ne? Dieses Jahr haben wir gedacht, wie soll man nur diese Vegetation schaffen? Wir müssen quasi jeden dritten Tag raus und haben auch gesagt, das schaffen wir einfach nicht. Aber am Ende haben wir es doch geschafft. Und ja, ich glaube, für die nächsten Jahre werden wir davon zehren und auch wieder mit ein bisschen mehr Mut halt dann in die nächsten Vegetationsperioden dann reingehen.
Ja, du hast gesagt, weil du ein Quereinsteiger warst, war das gar nicht so einfach für dich am Anfang, weil das Netzwerk gefehlt hat. Ist das so?
Ja.
Ist das?
Also dieses klassische Geisenheimer Netzwerk, also was ich auch schon in den Vorgänger-Podcasts immer mitbekommen habe, dass da wirklich diese Verbindungen teilweise schon seit der Schule und so weiter miteinander sind, das war halt bei mir natürlich nicht da, ne? Dadurch, dass ich halt einfach nicht in Geisenheim war. Und am Anfang der Einstieg war auch nicht easy, also muss man ganz ehrlich sagen, weil halt auch ich nicht wirklich wusste, was ich da jetzt gerade mache. Ja.
Und hattest jetzt halt auch nicht so einen großen Kreis an Freunden, innerhalb der Winzer, wo du mal anrufen konntest, mal Philipp anrufen und sagen, Philipp.
Ich meine, nach ein paar Jahren, glaube ich, ist es deutlich einfacher geworden, einfach dadurch, dass wir halt auch gerade in unserem Verband halt sehr eng miteinander sind, sehr viel uns austauschen, auf gemeinsamen Messen stehen, sehr viel miteinander probieren, uns austauschen, dass es jetzt schon wesentlich einfacher ist, einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wie schaut denn das aus? Was ist denn deine Idee? Was fängst du jetzt hiermit an mit dieser Aufgabenstellung? Aber das ist also am Anfang dieses Netzwerk eben nicht zu haben, das war schon auch schwierig. Ich hatte immer noch den Kontakt nach Österreich, wo ich dann immer anrufen konnte, aber das ist nicht das Gleiche, wenn du halt jemanden hast, der mit dir im gleichen Weinberg steht oder in der gleichen Region arbeitet.
Ja. Hast du mit dem Geisenheimer Netz, also war das ein Netzwerk für dich, Geisenheim hinterher?
Was ja, ist es heute noch. Aber es ist jetzt nicht so, dass das für mich das Wichtigste auf der Welt war. Also ich habe in Geisenheim meine Frau kennengelernt.
Na, dann war es doch ganz schön wichtig, würde ich sagen.
Deshalb stelle ich das jetzt heraus, um hier keine Fehler zu machen. Und das war bedeutend. Und ansonsten ist es so, dass ich bin schon mit Freunden dahin gegangen. Und habe dort natürlich auch neue Freunde gewonnen, überhaupt keine Frage, die mir auch lieb und wichtig sind. Aber ich stelle es jetzt nicht über alles und ich war schon auch immer einer, der manchmal diesem ganzen Thema gegenüber auch ein bisschen kritisch war. Also insofern, ich würde das nicht zu hoch hängen. Also,
vielleicht warst du halt auch gleich im Honeymoon dann, als du da warst.
Am Ende ist es so, dass das beweist ja der Johansen, es gibt viele andere, die das auch bewiesen haben, dass dieses Quereinsteigen hochspannend sein kann und man vielleicht manchmal auch ein bisschen freier an die Dinge dran
anders,
geht.
Anders, ja.
Ja, und die Gefahr, die von den Unis ausgeht, ist halt, dass halt so im Gleichstrom man sich auch nicht den Mut hat, Dinge zu verändern.
Klar.
Und insofern, man muss das von zwei Seiten sehen. Also diese Quereinsteiger sind brutal wichtig für die Szene, damit auch wieder was Neues passiert.
Ja.
Aber ansonsten, klar, Geisenheim kann man super feiern.
das glaube ich auch natürlich.
Das holen wir heute alle anders nach.
Wir sind auch damals, also ich bin morgens nach Geisenheim gefahren, war hundemüde gewesen vom Vorabend und statt in die Vorlesung zu gehen, bin ich erstmal ins Bett gegangen. Also,
Geisenheim.
Von der Sache her war das schon gut, also keine Frage.
Was haben wir denn jetzt eigentlich im Glas? Du hast nochmal was anderes, das Neues eingeschickt,
gell? Ja, dann muss uns Johannes aufklären. Wir sind jetzt bei einem Nackenheimer Silvaner XT.
Genau.
2018.
Aus ersten Lagen.
Aus ersten Lagen. Da
steht quasi alles drauf.
Das haben wir ja eh schon bei deinen Etiketten gesehen, dass da sehr viel draufsteht. XT.
Ja, also um es gleich mal so zu beantworten, das sind Steillagen-Silvaner aus unserer allerbesten Lage, aus dem Rotenberg natürlich.
Was da überhaupt Silvaner steht?
Ja, genau das war nämlich die Geschichte, weil wir haben den seit 30 Jahren dort stehen gehabt, wunderbare alte Stöcke, der aber wirklich jetzt für mein Gefühl dort nicht wirklich beheimatet war. Es war immer so sehr breit, opulent, gelb, fruchtig und irgendwie nicht so wirklich, was ich darunter verstehe. Ich hatte dann, es war meine zweite Lese, glaube ich, zu Hause, ein relativ lustiges Team, Praktikanten aus Georgien und USA, und die wollten unbedingt ihren eigenen Wein machen. Und da habe ich halt überlegt, okay, wo können sie möglichst wenig Schaden anrichten? Ich habe da so einen Silvaner. Komm, macht einfach mal das, was ihr wollt, mal gucken, was dabei rauskommt. Haben dann natürlich alles anders gemacht, haben früher geerntet, als ich es gedacht habe zu dem Zeitpunkt, haben dann Maischestandzeit gemacht, haben teilweise auf der Maiche angären lassen und wirklich so 5 verschiedene Chargen gemacht. Und daher kommt auch dieser Name XT, weil das so ein bisschen so diese Warnung ist, Achtung, das ist kein ganz normaler Silvaner, aber was es für mich ist, also dieser Wein ist auch in ganz kleinen Mengen, also insgesamt glaube ich knapp 1000 Flaschen, 1500 Flaschen im besten Falle, der ist aber für mich unheimlich wichtig, weil ich auch mit dem Wein unheimlich viel über die Lage Rotenberg gelernt habe, weil in für mich der viel mehr
Herkunft ist.
Ja, ich bin eine interessante Zeit zu Hause. Nee, aber dass der einfach halt wirklich auch sehr viel über die Herkunft, über die Lage erzählt, sehr viel Rothenberg ist, gar nicht so viel Silvaner für mich. Also das ist kein klassischer Silvaner, der jetzt irgendwie, wie man jetzt aus Franken kennen würde, sondern das ist tatsächlich sehr viel, sehr straff, sehr energiegeladen und für mich eigentlich viel mehr Rothenberg als Silvaner. Mhm. Und deswegen gibt es den Weinberg immer noch und wir haben ihn ganz anders schätzen gelernt und ja, ist schon ein wichtiger Wein, nicht kommerziell, sondern wirklich eher so für die Identifikation, auch immer so ein bisschen überraschend, weil der auch jedes Jahr ein bisschen anders ist.
Und wie oft hast du schon darüber nachgedacht, umzupropfen und Riesling draus zu machen?
Seitdem eigentlich echt nicht mehr. Also ich meine, das ist auch wirklich nur, das sind 10 Zeilen Silvaner, ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie den Rothenberg...
Aber gibt's denn Lagen jetzt dann wie diese Rothenberg, die eben so vom Boden so krass sind, dass eigentlich fast egal ist, was da drauf steht?
Das ist ja tatsächlich so, dass man immer wieder sagt, dass die Lage stärker sein kann als die Rebsorte.
Kann das hier sein? Ich würde sagen...
Große Lagen, die sehr charakterreich sind, können das. Mhm. Und kannst du überall auf der Welt immer wieder sehen und manchmal hast du Chardonnay und Riesling nebeneinander und könntest bei einem Riesling blind sagen, könnte auch ein Chardonnay sein oder auch umgekehrt. Ja. Und das ist schön.
Und das ist ja eigentlich eher sogar positiv.
Ja, finde ich schön. Für mich schön.
Das ist halt auch 2018, ein ne, super heißes Jahr.
Müsste man sich mal vorstellen, wenn jetzt noch Müller-Thurgau da stehen hätte. Also, oder
Muscat-Trollinger.
So gute Donfelder aus dem Rodeberg, das wäre doch auch eine Innovation, Johannes. Der könnte Doppel-X-T heißen.
Der stand da sogar. Der stand nebendran. Beziehungsweise eine
Tasse.
So Leute, schnell Fragerunde jetzt. So, Johannes, mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Jean-Baptiste Cabinet.
Okay, klar. War ja klar, ne? Philipp, der Johannes hat über dich gesagt, du bist der geborene Politiker. Was meint denn der damit?
Ach, ich spiele das dann vielleicht. Nein, ich meine, am Ende musst du ja immer wieder schauen, dass du die Leute ins Boot kriegst und irgendwie die Leute mitnimmst. Und das habe ich, glaube ich, mich bemüht, im VDP zu machen. Aber von meinem Wesen an sich bin ich ja gar nicht so.
Du bist ja eigentlich auch ungeduldig, oder?
Ja, total.
Geht dir das dann nicht manchmal krass?
Ja, nee, deshalb sage ich, ich bin nicht der geborene Politiker, aber ich habe versucht, meine Rolle zu spielen. Sagen wir es so.
Vielleicht musst du demnächst unter den Tisch gucken. Wahrscheinlich tut er unter den Tisch meine Füße schaden.
Wer soll es schon sein?
Was ist das Coolste am Winzer sein?
Ja, die Vielseitigkeit, dass wir einfach draußen im Weinberg arbeiten können, im Keller, auch mit Kunden arbeiten dürfen, rumfahren und unsere Weine vorstellen, quasi ein Stück von uns selbst auch weiterzugeben und zu zeigen.
Was ist das Blödeste?
Am Anfang hätte ich gesagt, die harte und lange Arbeitszeit, wobei ich das auch relativiere, das macht mir mittlerweile sogar echt viel Spaß. Meine Familie sieht es dann teilweise ein bisschen anders. Aber
Teil des brutale Schaufe. Also Johannes hat eigentlich kaum Zeit und er ist immer am Arbeiten. Also das ist wirklich so. Also so ziemlich meine Wahrnehmung.
Das ist verrückt, weil du wolltest das ja gar nicht werden, weil du gesagt hast, mir ist zu viel Arbeit und so. Und jetzt bist du so der brutale Schaffer.
Ja, wenn dann.
Wenn dann richtig, genau. Ja. Okay. Lieblingsjahreszeit und warum?
Der Herbst.
Der Herbst, doch tatsächlich. Also ist auch die Lieblingsjahreszeit?
Sommer.
Eigentlich Sommer. Ja, okay.
Nach der letzten Spritzung.
Was ist dein geheimes Talent?
Ja, vielleicht einfach nicht den Humor zu verlieren. Einfach, auch wenn es halt anstrengend ist und draußen irgendwie knallt, dann halt trotzdem irgendwie, zwar mal kurz, ich bin immer mal wieder missmutig, das passiert auch, aber dann immer wieder sagen, okay, komm auf, weiter geht's.
So ein bisschen Missmut ist auch in Ordnung. Gibt's einen Wein, der dich geprägt hat?
Also es ist eine Reihe von Weinen gewesen. Ja. Und das waren eben diese Erstlinge, die als erste Gewächse, große Gewächse damals Ende der 90er Jahre entstanden sind, von Betrieben wie Repuls, wie Breuer, wie Köhler Ruprecht, wie Heimann Löwenstein. Das hat mich damals in meinem Weindenken sehr stark
geprägt. Echt geprägt, ja. Aber trotzdem hast du das ja geschafft, dich davon zu emanzipieren, sage ich mal. Das hat dich zwar geprägt, hast was mitgenommen von der Idee, aber hast es ja doch anders gemacht.
Also es hat mein Weinverständnis hat das geprägt und meine eigene Herangehensweise letztendlich verursacht.
Verursacht, auch gut. Welche Frage wirst du immer zu deinem Wein gefragt?
hat er auch Kork.
Sehr gut.
Warum ist er mit Schrauber verschlossen?
Ja, okay. Was ist denn die optimale Trinktemperatur von Weißwein?
Zwischen 11 und 14 Grad. Aber es hängt sehr stark vom Moment ab. Es kann auch mal bei 8 Grad gehen, wenn es knallheiß ist.
Weil ihr trinkt die Weine eigentlich oft etwas wärmer als ich so, weil ihr mehr rausschmecken wollt, ne? Also das ist so, oder? Ja, das ist so ein bisschen so. Das heißt, je wärmer er eigentlich ist, also jetzt soll nicht super warm sein, aber je wärmer er ist, desto eher schmeckst du auch mal einen Fehler oder schmeckst, wie es gemacht ist?
Ja, die Details sind natürlich bei einem eiskalten Wein nicht so spürbar, ja. Und das ist natürlich erfrischt so ein eiskalter Wein dann schon auch mal. Manchmal muss es auch das, ja. Und dann ist es okay. Aber ansonsten, ja, lieber ein Grad mehr und.
Also demnächst kein Eis mehr in den Kühler?
Im Gegenteil, ich bin eigentlich froh, dann selbst wenn man von der Autofahrt mit einem Wein hier ankommt, dann hat man die Möglichkeit.
Okay. Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das?
Den Tag 2 Stunden länger zu machen.
Das ist ein Schaffer, sag ich schon. Das ist einfach ein Schaffer.
Bist ein Schaffer. Warum?
Ich würde die Nacht länger machen.
Also der Jochen, der ja neulich zur Aufzeichnung da war, der würde die Nacht auch länger machen, glaube ich.
Das wäre auch gut bei ihm.
Warum hast du den Johannes eingeladen?
Weil er so spannend und hintergrundintensiv ist. Du hast es ja im Gespräch gemerkt, da steckt unheimlich viel drin. Er ist ja eigentlich ein Ruhiger. Also er verrät das ja gar nicht im ersten Moment.
Ja.
Und aber hat er unheimlich viel zu erzählen.
Ja, ruhige, tiefe Wasser, oder wie sagt man das immer? Das kriege ich jetzt nicht zusammen, aber ja, genau, ja.
So ähnlich.
Ja, so ähnlich. Genau. Was sind die 3 Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein kann?
Seine Weinberge. Seine Familie, glaube ich. Ganz, ganz wichtig, weil das geht einfach nur, wenn die Familie auch das mit supportet. Und hin und wieder mal eine gute Flasche Wein.
Was sind mal so 3 Menschen, tot oder lebendig, mit denen ihr gerne mal essen gehen würdet?
Fang du an.
Ich würde unheimlich gerne mit Karl Lagerfeld mal einen trinken gehen.
Ach, das wäre auch echt
interessant. Ich glaube, das wäre sehr spannend und interessant. Ja. Ich würde viel lernen.
Mit Coupette, oder heißt der Choupette? Coupette. Genau.
Muss ich jetzt 3 nennen?
Vielleicht finden wir 3 zusammen.
Ich sag mal was Schräges. Ja? Dieter Hallervorden.
Geil, das ist auch geil.
Den finde ich cool. Den fand ich als Bub schon klasse und ich finde den heute noch gut.
Müssen wir mal anfragen. Vielleicht klappt das ja. Also Lagerfeld wird schwierig, aber Dieter Hallervorden. Und noch einen 3.
Ja, ich meine, man kann ja jetzt immer diese ganzen Wirtschaftsbusse und so weiter, das kann alles interessant sein, wie auch immer. Es muss ja jemand sein, wo man eine große Neugierde hat. Wo man eine große Neugierde hat, was steckt dahinter.
Ja. Ihr trefft ja auch so viele spannende Menschen, wenn ihr unterwegs seid eigentlich, ne?
Das ist tatsächlich das Schöne an dem Job, dass Wein auch immer mit Kommunikation zu tun hat und dass Wein auch Menschen zusammenbringt. Ja. Und dadurch hat man tatsächlich spannende Begegnungen, keine Fragen. Ich finde das jetzt, dieses Promi-Thema ist nicht wirklich wichtig. Mhm. Aber
spannende Persönlichkeiten einfach.
Genau. Ja. Also das ist wirklich, also es geht gar nicht so sehr, ob das jetzt irgendwie super erfolgreiche Leute sind oder irgendwie super reiche Leute, sondern einfach wirklich diese Persönlichkeiten, die man dort bei einer Flasche Wein oder bei einem Glas Wein dann treffen kann, das ist schon echt.
Und die da halt ganz anders kennenlernst eigentlich bei einem Glas Wein, das ist einfach so,
ganz
oder?
Unterschiedliche Viten, also ganz unterschiedliche Lebensläufe und am Ende beim Glas Wein ist man dann doch wieder auf einer Ebene und lernt und erfährt sehr viel über den anderen.
Ja, so 3 Reizworte, die lange Zeit nicht in der Familie Gunderloch fallen durften.
Weinkontrolle, Steuerprüfung und Karl Zuckmeier.
So, Karl Zuckmeier, jetzt endlich sind wir mal bei meinem Lieblingsthema gelandet. Es gibt das Stück Der fröhliche Weinberg.
Ja.
Und da spielt das Weingut Gunderloch eine Hauptrolle.
Genau.
Wie kam das denn dazu? Also offiziell heißt es ja...
Offiziell hieß es ja, er wollte ja eigentlich nur quasi einen stereotypen Winzer der Region widerspiegeln und abbilden. Und der hieß dann halt eben Gunderloch.
Aber jetzt ehrlich?
Die Legende, sage ich mal, in der Familie ist die, dass es dort auch wie häufig um Frauen ging. Ne? Mhm. Also der wohlhabende Weingutsbesitzer hat um die gleiche Frau geworben wie der arme Dichter. Und das schlaue Mädel hat sich dann für den wohlhabenden Weingutsbesitzer entschieden. Und die Retourkutsche, also so ist es wirklich nur die Legende, ist das daraus der Früchte. Also irgendwas hat ihn ja geritten, dieses Theaterstück zu schreiben, sage ich mal. Und dass dann der fröhliche Weinberg bei rausgekommen ist. Man kann schon vermuten, dass da was anderes noch da hinten dran gesteckt hat. Hat natürlich für etwas Aufruhr gesorgt. Also der Jean-Baptiste, also Chambes heißt es auf Rheinhessisch, Chambes, Jean-Baptiste Gunderloch, spielt dort die Hauptrolle und ist halt ein sehr Lebemann, wohlhabend. Es geht da viel um auch Frauengeschichten halt eben. Und zu der Zeit hat man das eben nicht so dargestellt. Mhm. Und es hat dann für einige Aufruhr gesorgt. Es war quasi, die Nackenheimer Winzerschaft hat sich in der Ehre gekränkt Gefühl, dass quasi ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft dort aufs Ballhorn genommen wurde.
Die sind mit Hacken zur Erstaufführung
gemeint. Und das ist tatsächlich bestätigt an mich und war, dass dort die Uraufführung im Mainzer Staatstheater von einem aufgebrachten Mob von Nackenheimer Winzern quasi gestoppt wurde, in dem die Schauspieler von der Bühne gejagt wurden. Ja. War danach auch noch ein paar Jahre Reizthema, also das war nicht ohne Spaß, gesagt, dass Karl Zuckmayer schwierig war bei uns.
Dein Urgro hat das auch schwer, das hat ihn schwer getroffen. Ne? Das hat irgendwie
tatsächlich auch gesundheitlich. Ja. Also er hat sich so aufgeregt über dieses Theaterstück, dass er einen Herzinfarkt bekommen hat und ist dann auch in den Spätfolgen des Herzinfarktes dann auch verstorben. War natürlich dann kein einfaches Thema. Ja. Es gibt aber dann auch wiederum, so wie wir das halt in Rheinhessen machen, bei einer Flasche Wein wurde das Thema dann aus der Welt geschafft. Bei uns in der Gutschenke gibt es auch das Bild, wo quasi Karl Zuckmayer sich offiziell bei meinem Opa dann entschuldigt und quasi um Vergebung bittet. Ja. Und kurze Zeit darauf hatte mein Vater dann die wunderbare Idee, das Theaterstück wieder nach Hause zu bringen und sozusagen im Weingut zum 100-jährigen Jubiläum aufzuführen. Da musste mein Opa dann mal kurz schlucken. Und es wird dann aber trotzdem so gemacht.
Ja, cool.
Und seitdem haben wir das dann auch quasi tatsächlich 25 Jahre bei uns im Weingut am Originalschauplatz quasi wieder aufgeführt. Also am Ende wieder ein versöhnliches Ende der Geschichte. Und der Jean-Baptiste steht halt dafür auch Pate für eben diese Geschichte.
Mhm. Und der hat jetzt 30-Jähriges, weil das seit 30 Jahren quasi, oder vor 30 Jahren war...
Vor 30 Jahren ist dieser Wein entstanden.
Mhm. Und auch dieses Stück dann bei euch aufgeführt. Okay. Mhm. Genau. Das ist eine Geschichte, oder?
Ja, Wahnsinn. Vor allem, also das muss man sich dort live vor Ort angucken. Also ich habe das auch schon genießen dürfen. Das ist Hammer.
Ja.
Das ist
cool. Und auch, ich finde es halt so lustig, wenn man da vorher im Weingut steht, ne? Weil da ist also der Gunderlochplatz und der Karl Zuckmayer
Platz direkt nebeneinander.
Habe ich gedacht, das geht ganz gut los hier. So, jetzt haben wir schon wieder was Neues im Glas von einem Gast, den wir hier demnächst sehen.
Von einem Schwob.
Von einem Schwob?
Karl Heidle.
Karl Heidle.
Der Moritz Heidle ist ein cooler Typ. Winzer, Musikmensch, Sprayer, wie auch immer. Ein wilder Typ.
Ja.
Mittlerweile aber sogar einer der Vizepräsidenten im VdP.
Also der rappt dann immer ab.
Dann schon eine ganz andere Kategorie. Und der Moritz macht sehr leckere Weine, vor allem Riesling. Hier haben wir jetzt einen Schilfsandstand 2020, also ein sehr junger Wein. Mhm. Und Württemberg und Riesling ist durchaus ein Thema. Und deshalb dachte ich, der Moritz soll mal herkommen.
Wunderbar. Dann probieren wir doch mal seinen Wein zuerst. Hm? Württemberg ist ja immer so ein bisschen, ich sag mal so, geht so ein bisschen unter als Weinregion, so ein bisschen, oder?
Die trinken halt viel selbst, ne?
Die sind mit sich selbst zufrieden, dass der Wein mit dem Ländle getrunken, alles gut. Nee, ich finde, das ist eine sehr innovative Region, die natürlich viel ausprobiert hat in den letzten Jahren und so ein bisschen Profilsuche dadurch halt auch da ist. Aber da gibt es sowohl großartige Rotweine, großartige neue Dinge wie Sauvignon Blancs und so, aber auch der Riesling. Und wenn man mal, du brauchst eigentlich nur die A6 mal runterfahren, mal so links und rechts gucken, was da für tolle Weinberge sind. Ja? Oder wenn du mit dem Zug Richtung München fährst, dann fährt man ja auch an Steillagen vorbei und man sagt, boah, das ist ja, das sieht gigantisch aus. Und ich glaube, dass man sich diese Region näher anschauen muss, weil es großartige Weinberge sind, weil es eigenständig ist. Und ich meine, ich habe ja ein bisschen schwäbisches Blut. Mein Großvater kommt aus dem Schwabenland.
Bist du auch sparsam dann?
Unbedingt.
Was sagst du zu dem Wein?
Ja, super spannend auch. Also ich finde, Region Württemberg steht auch für so eine Art Aufbruch, für eine Veränderung immer. Mhm. Wenn man sich vielleicht halt bewegen muss, fängt man sich an zu bewegen, weil auch dort, glaube ich, einfach da Herausforderungen erwachsen sind.
Ja.
Und ich finde, so einen Wein aus der Region zu sprechen, mit der Spannung, mit dieser auch Filigranität, hätte ich nicht erwartet. Ich meine, ich kenne die Weine von Moritz, aber jetzt so diese, im Vergleich zu unseren rheinhessischen Weinen, wirklich, dass dort auch wirklich die gleiche Spannung und Energie drinsteckt, ist einfach echt faszinierend. Zeigt wiederum, dass halt auch es eben nicht nur darum geht, wo der Wein wächst, sondern auch wer sich darüber Gedanken macht. Und wie ich Moritz kennengelernt habe, der ist auch sehr, ja, sehr eng dran an der Materie, wo er tüftelt da unheimlich viel, sehr akribisch, und der Wein spricht dafür einfach.
Freue ich mich auf ihn, ja. Aber erstmal dir vielen, vielen Dank fürs Kommen. Schön, dass du da warst. Danke für das schöne Gespräch.
Ja, hat Spaß gemacht. Dich,
ja. Ja, danke dir, Philipp.
Wie immer gerne.
Ich bin froh, dass du den Mund leer hattest. Und dann freuen wir uns auf den Moritz beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss, zum Wohl. Zum Wohl.